Mit einem Schrei aus Zorn und Trauer streckte Sagaras Agramar nieder und seine abgebrochene Teufelsklinge hackte den Titanen beinahe in zwei Hälften.
Ja, okay, jetzt macht alles schon mehr Sinn. Jetzt macht alles schon mehr Sinn. So, weißt du, imagine, wir sind gerade mitten in Midnight, haben die krassesten Cinematics ever, Raid Cinematic, hier geschehen Sachen. So, man könnte gerade über super viel Aktuelles reden, aber das Aktuelle hat mit extrem viel Altem zu tun und das Erste, was dann kommt, ist Sageras. Das ist, ja. Ja.
Ja.
Also, du wolltest jetzt quasi mit dem Zitat ausdrücken, dass Sageras ein Paladin ist und korrumpiert wurde.
Ja, richtig. Gut. Beziehungsweise, ja, genau. Und tatsächlich wurde er auf die gleiche Art und Weise zum Teufelslord, zum Dämonenfürsten, wie Arator quasi in diesem Cinematic sich dem Zorn hingegeben hat. Es ist eins zu eins dasselbe.
Ja, okay, gut. Scheiße, Mann. Ich dachte, da wollen wir so, ja, ich bin auch sofort der Meinung gewesen, dass das eine Implikation ist, wie. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht genau, welche Tat es ist, ob es jetzt das Zitat ist, was du vorgelesen hast, ob es das ist, wo er den Planet in zwei geballert hat. Weil bei Arator, wenn man jetzt das Buch, habe ich immer noch nicht ganz fertig gelesen, man nimmt das Buch, man nimmt die Level-Kampagne von Arator, man nimmt das, was auf der Insel von Quel'Danas passiert, dann hat man mehrere Stufen, wie Arator, finde ich, in diesen Zorn reingekommen ist, ne? Plus Vaterschläge kriegen und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht genau, ob bei Sageras das dann auch das sein könnte oder ob das eine Stufe ist.
Es ist. Also, pass auf. Es gibt diesen Cinematic jetzt mit Arator, ne? Und Arator kämpft ja gegen die Leere da.
Ja.
Also gegen die verschlingende Schar.
Ja.
Und in diesem Kampf macht er etwas. Etwas, was erstmal, man könnte denken, einfach nur cool aussehen soll.
Ja.
Nämlich, der kämpft mit zwei Waffen gegen die verschlingende Schar.
Ja.
Der kämpft einerseits mit dem Schwert gegen die verschlingende verschlingende Schar und andererseits hebt er auch einen Speer auf und kämpft damit gegen die verschlingende Schar. Und es gibt sogar einen Moment, da macht er das quasi Dual-Wheel, also mit einer Hand führt er das Schwert, mit der anderen Hand den Speer.
Ich habe schon die Kommentare da immer alle gesehen. Ja, wann Parler mit zwei Händern? Ja, geil.
Ja. Jetzt pass auf. Als Sageras noch nicht der Dämonenfürst war, sondern nur gegen die Dämonen gekämpft hat, hat er mit einem Schwert und einem Speer gegen die Dämonen gekämpft.
Ja, das Bild habe ich auch gesehen, ja. Aber das Krasse ist ja auch, was man dazu ziehen muss, ne? Ja, gehen wir sofort drauf ein. Was man dazu ziehen muss, er kämpft sich dahin. Das ist der Punkt. Ich glaube, sie wollen auch da in diesem Arator Cinematic implizieren, also jetzt mal rein weg von der Zornlicht, wo du hin willst, zu Arator noch mal ein bisschen, um das da die Leute mitzunehmen, warum die Wandlung da so ist. Er kommt rein quasi in diesem Cinematic als noch nicht so im Licht stehend. Das ist ja auch diese Reise von der Arator-Kampagne, dieses Verstehen, was das Licht ist. Mehr und mehr lässt man das Licht zu, wird man so krass wie Tyralion, der vom Licht geführt wird, oder lässt du mit dem Licht es führen? Und genau das soll er dieses Cinematic zeigen, dieses Tempo nimmt an. Er verliert immer mehr die Kontrolle des Kampfes, es kommt zu viel verschlingende Schar. Und ein Weg bis hin dann zum Finalen, er rastet komplett aus, ist halt dieses, okay, ich nehme jetzt noch die zweite Waffe hinzu. Das Licht ermächtigt ihn so sehr, dass er es schafft, die Kampfkünste mit zwei Waffen zu führen. Das ist so insane eigentlich. Also diese ganze Visualisierung dieses Cinematics ist Peak. Also auch nur, hier nochmal auf Lorewalker Aufnahme zu sagen, ist es das beste
Cinematic. Ausdruck von Verzweiflung.
Ja, klar. Er lässt das Licht immer mehr zu, weil die Verzweiflung oder der Glaube an die eigene Kampfkraft sinkt. Und deswegen geht der Glaube an Licht nach oben und wie sehr er das Licht oder sich vom Licht führen lässt. Ich glaube, er war vorher sehr, sehr, sehr extrem besonnen, wie Alonsus Fole quasi seine Paladine wollte, ne, wenn man jetzt auf die Arator-Kampagne aufgeht, und war so ein 50-50-Ding so. Er nimmt seine Kampfkünste, auf die er Vertrauen hat, mit denen er umgehen kann, und er ist ein guter Kämpfer, ne, das ist das Argus, das sollte uns das auf Argus ja zeigen, wo er seinem Paladin-Lehrer zeigt, wie krass er ist, wie crazy er dort die Dinger wegballert. Aber da kommt die Verzweiflung und der Glaube an die eigene Kampfkraft sinkt und er muss das Licht benutzen. Immer mehr.
Ja, ist crazy. Beziehungsweise, Ja, ja. Er benutzt es ja schon mal. Er wird ja einmal zum Beispiel auch verwundet. Da heilt er sich ja auch. Das ist ganz cool. Ja,
aber die Übernahme vom Licht muss er mehr zulassen. So.
Ja, nicht ja, ja. Er man benutzt kann auch so ein bisschen. Man kann sogar so ein bisschen sagen, jetzt um das zu unterstützen, was du sagst, am Anfang kämpft er noch ein bisschen eher, ich würde jetzt mal sagen, wie ein Krieger.
Also ja, was er auch dem, gelernt er, wurde, ne? Von Lord hier.
Genau, viel, genau, was er von Lord immer gelernt hat. Er ist eigentlich eher so eine Hybrid, also wenn man es jetzt in WoW-Klasse ausdrücken will, ich finde, er ist eher so eine Hybrid aus Krieger und Paladin.
Wir schon mal, ne?
Ja, schon öfters wahrscheinlich.
Anduin, so. Ja, ich meine so in der großen Präsenz, Anduin. Mm.
Ja, Anduin und Anduin ist teilweise ja auch Priester, also was ja viele Paladine sind.
Ja, das meine ich ja,
Paladin Anduin Priester. Kommt noch stärker, ja, ja. Ja, also es gibt mehrere, Ner'zhul ist ja auch irgendwie alles.
Ja gut, der ist wirklich schon alles gewesen. Der hat, ja. Der hat Klassenwechsel durchgespielt auf jeden Fall.
Gut, ja, Illidan auch. Ist ja auch sowohl Magier ja, genau, und Dämonenjäger zum Beispiel. Ja, ja. Also das ist jetzt nichts Untypisches, dass Lore-Charaktere. Genau, die meisten Hexenmeister haben ja auch irgendwie anders mal angefangen.
Ja.
Ja. Jedenfalls, genau, also in den Kampf ruft er halt immer mehr das Licht an. Und was dann ja passiert ist, so ein bisschen, also jetzt so Metaebene, die Leere ist überwältigend.
Ja.
Das ist das, was da passiert. So, ne? Er merkt, er kann den Kampf nicht gewinnen. Es gibt ja auch ganz am Anfang so einer der ersten Shots, so Xalatas so über dem Schlachtfeld schwebt und du siehst, wie einfach Silbermond in Dunkelheit gehüllt ist, weil so viel verschlingende Schar da ist.
Ja, und sie sieht dann sein Ausrasten quasi, ne? Das sieht man ja in den Augen von ihr dann das Aufblitzen und sie freut sich. Das ist auch, da müssen wir eigentlich auch drüber reden. Sie will es. Sie will, dass das Licht zum Zorn wird, weil sie es dann schwächen kann.
Ja, weiß ich noch nicht genau, aber ich würde das erstmal hinten anstellen, okay. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir auch noch gleich drüber sprechen können.
Müssen, ja.
Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, okay, die Leere ist so überwältigend und scheint unbesiegbar in diesem Moment. Mhm. Ne? Also, ob das jetzt wirklich unbesiegbar ist, ist erstmal
bringt ja auch dieses
Frage.
Intro mit sich, ne? Also, wenn du da selbst ankommst als Spieler, man muss sagen, es ist eins der, oder sehr ähnlich wie WoD, wirklich sehr ähnlich, dass du ankommst und diese Präsenz hast von wegen, boah, ja, am Arsch, ne? Also man ist wirklich am Eimer.
Ja. Und etwas Ähnliches in Anführungsstrichen hat ja Sargeras auch durchlebt. Als Sargeras auf diesem Planeten getroffen ist, mit den alten Göttern, dann haben die Nasrim ihm erzählt, jo, wenn hier das vollendet wird und der leeren Titan auferstehen würde, dann ist das unaufhaltsam.
Ja.
Und das ist ja der Moment, wo aus Sargeras, dem gerechten Streiter des Pantheons, dieser zornerfüllte Dämonenfürst wird, wo das Feuer in ihn anfängt zu brennen.
Naja, Dämonenfürst noch nicht, ne? Sondern erst mit der Zerschlagung, weil er dann die ganze Neta-Präsenz in ihn eingeht.
Ja.
Chaos-Präsenz,
also,
oder?
Ja, genau. Schwierig. Also, wenn er Ma'Dun aufbricht, heißt es, dass die Teufelsmagie ihn übernimmt. Das ist die Darstellung, wie wir sie in den Chroniken haben.
Ich glaube
aber. Gerade eben habe ich ja schon vorgelesen, wie er mit Zorn erfüllt Agrama tötet und das ist auch davor. Ja. Und wenn du dir anguckst, wie Sargeras den Planeten spaltet, da ist er auch schon so feurig und so weiter. Mhm. Also zumindest, er selbst ist noch blau dargestellt, meinetwegen. Aber
ja, auch hier ist es ein Prozess. Ne? Also ist es definitiv ein Prozess.
Ich weiß nicht, ob jetzt der ganze Feuer und Magma und was wir da sehen, ist das jetzt alles nur von den Planeten und der Planetenkruste und so weiter oder ist das auch schon vom Zorn Sargeras quasi, weißt du?
Ich denke, dass da das
eine Freiheit
übergeht zu ihm. Ich glaube, ich glaube, vorher hat er den Zorn entfacht, aber dieses, wenn wir jetzt die Analogie zu dem Cinematic nehmen, da wo der Drache sich einbrennt im Schädel, das ist der Moment.
Ja.
Das glaube ich so, dieses Einbrennen und dann Äußerliche auch, okay, er ist jetzt die Verkörperung Zorn des Lichts.
So, und ansonsten möchte ich nochmal auf etwas hinweisen, was damit auch zu tun hat. Und zwar in nahezu allen Darstellungen, die wir von Sargeras haben, das kann man zu Recht sagen, das sind ja gar nicht so viele, ist Sargeras rot und feurig. Ja. In fast allen. Mhm. Hier, auch wenn das so ein Avatar ist. Es gibt nur eine einzige Darstellung, meines Wissens nach, wo er grün ist. Und das ist diese hier. So. Wenn das Teufelsmagie war, dann müsste er aber eigentlich eher grün sein. Es gibt zwar die Thematik, dass wir bei Teufelsmagie immer auch das feurige Rote haben. Mehrere Beispiele. Gul'dan, letzte Phase, wieder rot.
Hexenmeister per se.
Ja, also wir haben das immer mal wieder. Kill Jaden ist zum Beispiel auch eher ein roter Typ.
Aber auch eigentlich Mage.
Ja, aber eigentlich assoziieren wir mit Teufelsmagie eher grün. Und dementsprechend, ich glaube, diese Darstellung mit dem Grün ist eher eine Lüge der Titan.
Kann eine Lüge der Titan sagen, sein, ja. Kann aber auch, by the way, guck mal, wenn du jetzt im Schattenmontal unterwegs bist und du hast die grüne Skybox oder du bist auf Mardun unterwegs, dann kann natürlich durch das absolute Grün und überpräsent sein von Chaos alles einfach so wirken, aussehenstechnisch. Weil in der Luft so viel Chaos ist, weißt du, so ein Ding, dass das sowas eher in die Richtung ist.
Ach so, meinst du, ja. Wenn, ja, finde ich gar nicht schlecht. Weil wenn du ihn genauer anguckst,
ne? Alles drumherum ist halt grün, da ist halt nicht, kein anderer Farbton.
Er ist eigentlich auch rot. So, wenn du jetzt seine Haut anguckst, ist rot und er hat so grüne, weiß ich nicht, Risse oder so auf seiner Haut. Das erinnert
was
eigentlich
aber auch
so
das
ein bisschen
Feuer sein
daran,
kann.
Wie Kill, ja, aber das erinnert so ein bisschen auch, wie Kill Jaden dargestellt wurde, ne? Weil der ist ja auch rot und hat ja auch grüne Risse.
Also guck mal, das Bild ist quasi eigentlich, er ist rot. Du hast halt einfach nur den Rotton rausgenommen via Photoshop und dann wirkt es grün. So, weißt du, weil halt alles drumherum grün ist, weil die ganze Präsenz, Luft, die Atmosphäre ist Chaos zersetzt. So würde ich das interpretieren.
Und vielleicht hat er auch tatsächlich irgendwann Teufelsmagie aufgenommen. Das will ich gar nicht komplett leugnen. Ich glaube nur die Interpretation von wegen, Sargas ist deshalb ein Dämonenfürst geworden, ist deshalb dieser zornige, große, böse Typ, weil er die Teufelsmagie aufgenommen hat, das ist falsch. Sondern der Zorn ist es, der ihn zu dem werden ließ, was er ist. So.
Ja. Und nicht nur ihn. Also jetzt müssen wir halt auch klären, wenn wir dann so anfangen, ich wusste jetzt nicht, dass wir da gleich so anfangen, aber dann müssen wir jetzt gleich klären. Ist er Anshe oder Mushane? Mushan, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird.
Musha wäre die weiße Lady.
Nee, nicht Mushane, war der nicht Musha, sondern Erden. Wie heißt das? Dingsbums da?
Heißt es gibt die Erdenmutter.
Ja.
Das ist wahrscheinlich Azeroth. Es gibt die zwei Augen der Erdenmutter. Das sind die Anshe, also die Sonne. Und
Taure bin ich halt so raus, ne? Elin Astral, Anshe, Shubnaneth gibt's noch,
Also du hast ja, jeder Himmelskörper ist assoziiert mit einer, mit einem Taurennamen. Es gibt Anshe, das ist die Sonne, es gibt Musha, das ist die weiße Lady, Azeroth ist die Erdenmutter und dann gibt's das blaue Kind ist Losho.
Ja, genau. Ich habe mich da, glaube ich, dann gerade.
Und es gibt theoretisch, aber da gibt es super wenig Erwähnung drüber, den Himmelsvater.
Ja.
Aber das sind alle mythologischen Figuren, glaube ich, in der Tau-Mythologie, die hier eine Rolle spielen könnten.
Nee, gut. Also Anshe, ne?
Ja.
Anshe,
ja,
Sargeras.
Ja.
Sargeras, Anshe.
Ja, genau. Was bedeuten würde das, wenn die Tauren richtig liegen mit ihrer Geschichte, dass Sargeras ein Kind von Azeroth ist, also ein direktes Kind, nicht so wie wir leben auf Azeroth und irgendwie stammen wir davon ab und so weiter, sondern ein direkter Nachkomme Azeroths.
Was auch seine Liebe zu ihr erklärt?
Ja, genau, dann wäre es nur Liebe zu der Mutter quasi, dass er erkannt hat, oh, das ist meine Mama.
Elun ist die Schwester?
Elun wäre die Schwester, genau. Und das blaue Kind ist die Frage, so, vielleicht ist das blaue Kind wiederum Kind von Elun oder sowas, keine Ahnung.
Überleg mal, weiß ich nicht, wir sind ja hier in einem Fantasy-Kosmos, die Schwestern könnten, also Bruder, Schwester könnten ja wahrscheinlich auch ein Kind miteinander kriegen, das kann man irgendwie ja drehen und machen. Überleg mal, das sind dann so Naru oder Xalatas oder was auch immer sowas.
Also das ist halt, das Ding ist ja, wir haben ja die Aussage jetzt Chroniken Band 4, also wir versuchen jetzt mal was richtig, also die modernste Quelle über dieses Thema heranzuziehen. Ja. Dort heißt es ja, die Naru seien erschaffen durch eine himmlische Verbindung mit Elun.
Ja.
So, wenn Elun der Mond ist, hat Elun irgendwas gemacht, was auch immer, und daraus sind die Naru entsprungen. Heißt das, dass Elun selbst Naru ist?
Ne, nicht unbedingt, ne?
Vielleicht nicht. Keine Ahnung, schwierig.
Ja, also gerade nach dem Cinematic von gestern finde ich das noch viel krasser, by the way. Aber ja, wegen dem, wie man das benutzt und was man damit anscheinend machen kann. Mit einem Naru.
Ja.
Finde ich sehr geil. Ich sehe übrigens gar kein Licht. Entschuldigung. hinter mir wird es hell. Nee, aber wir gehen dann, wenn wir jetzt sagen, Sagaras ist der helle Paladin, ja, der Streiter des Lichts, was auch immer. Er ist Anshe. Elun ist dann wiederum Mond, Leere. Licht, Leere. Ne? Azeroth, Realität, hat beides in sich, oder? Wenn das die beiden Kinder sind. Oder natürlich, es kann sein, dass die noch ein Chaoskind hat, kann sein, dass die noch ein Dingsbums. Aber ich glaube nicht. Oder?
Also, das Problem ist, wie man den Kosmos erklärt. Wenn wir Shadowlands-Lore heranziehen, dann müsste es ja 6 Erste geben. Jetzt kann man überlegen, okay, möglicherweise ist Azeroth davon ausgenommen. So, weißt du? Azeroth ist der Schöpfergott und Azeroth hat 6 Kinder gehabt. Und das sind die Ersten. Das sind dann Elun, Sagaras, und wer weiß, wer die anderen 4 sind. Und jeder steht für eine kosmische Macht. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit.
Können wir das Pantheon dahin bekommen? Dass du quasi sagst,
inwiefern?
Also wenn wir wirklich jetzt davon ausgehen, Sagaras, Elun sind die obersten Kinder, sag ich mal, so die richtig krassen Kinder, so die haben das Mächtigste abgekriegt. Gibt's ja auch bei den Göttern griechische Mythologie, aber auch in der nordischen Mythologie.
Titan. Eine kosmische Macht zu uns. Das Problem,
aber
ja und nein. Also das Ding ist, du hast in der Originalerzählung, mittlerweile gibt es deutlich mehr, oder nicht deutlich, aber es gibt mehr. Mhm. Aber in der Originalerzählung hast du 6 bzw. 7 Titanen.
Ja.
Je nachdem, ob du Sagaras dazu zählst oder nicht.
Und genau da würde ich zum Beispiel sagen, dass Amanthul Norgannon vielleicht nur erschaffen hat als Kopie von sich. Die haben eine krasse Verbindung und Ähnlichkeit.
Ja, also du kannst halt zum Beispiel bei Amanthul auch sagen, dass Norgannon ist Amanthul in der Zukunft oder so ein Blödsinn, weil Amanthul ja Zeitreise-Typi ist.
Und dieses typische Mage-Ding mit Spiegelbildern.
Ja.
Das passt halt voll, ne? Also, das kann ich mir vorstellen, dass Norgannon da Amanthul ist. Das würde halt passen und dann würde die Zählung wieder aufgehen, ne? Amanthul halt Arkan, Eona, Leben und so weiter, Tod.
Ja, aber
genau.
Das Problem halt so ist halt so, wenn das passt halt immer nicht so ganz, weil wen packst du zum Chaos? Wahrscheinlich Sagaras, aber Sagaras haben wir ja gerade eben zum Licht gepackt.
Ja.
Und eigentlich muss Aggramar beim Licht sein.
Ja.
Weil der nirgendwo anders reinpasst.
Ich glaube aber auch, Aggramar ist eine Erschaffung von Sagaras. Er ist sein Unteroffizier, ne?
Ja.
Vielleicht kennen wir den vom Chaos noch gar nicht.
Ja, also es gibt ja Argus und Karesh noch als Weltenseelen. Jetzt die Frage, sind diese Weltenseelen Titan? Das ist auch wieder eine komplizierte Geschichte. Nach älterer Lore, also was heißt älterer Lore? 2016 wäre die Antwort ja. Nach neuerer Lore wäre es so unter Umständen. Also je nachdem, was mit der Weltenseele passiert.
Ja, ja.
Also ich glaube, das geht nicht so ganz auf, aber so ungefähr, und dass das so ungefähr aufgeht, ist der Grund, dass die Titanen ein Fraktal der Schöpfung sind. Also es gibt dieses Muster der Schöpfung, das wohnt im Universum inne, und das iteriert ja. Also jedes Mal, wenn das Universum was Neues hervorbringt, bringt es etwas hervor, was selbst ähnlich ist zu dem, was vorher da war, weil das Universum bis dahin ja nur das kannte, was vorher da war. Deswegen kann es nur geringe Abweichungen zum vorherigen haben. Mhm. Und jede Iteration weiter können die Abweichungen größer werden, aber die allgemeine Struktur oder die Ähnlichkeiten, die sind immer noch vorhanden. Das heißt, die nächste Iteration wären dann die Hüter, die sind wieder ähnlich zu den Titanen und Titanen sind ähnlich zur Schöpfung, aber wenn du jetzt wieder die Schöpfung vergleichst mit den Hütern, dann sind die Unterschiede größer, klar, wenn du ungefähr verstehst.
Ja, klar. Ja. Dennoch, jetzt müssen wir wieder 20 Sekunden, 2 Minuten zurückspielen. Wir sind wieder bei Sagaras, Anshe, Elun, Mond. Mond hat ein kleines Kind. Kleine Kind kann immer noch Xalatas sein, keine Frage. Also es würde gerade sogar noch mehr Sinn machen als als wir früher schon mal darüber diskutiert haben, dass sie sein könnte. Auch eine Eluns Erschaffung. Aber das würde Elun, würde es Elun, das ist jetzt die Frage, würde es Elun mit der, wie wir es jetzt versuchen, gerade alles zu erklären, ins Böse rücken?
Nicht unbedingt. Also kann sein, aber rückt, also das Ding ist ja, ich würde sagen, Sagaras rückt diese Interpretation eher ins Gute.
Ja.
Ne, also,
ja, gut,
er ist jetzt, das ist so ein bisschen wie mit Thorarion oder so. Ja. Ist Thorarion böse? Die Antwort lautet auf jeden Fall nein. Das Problem ist nur, er ist fanatisch und von falschen Idealen geleitet und so, solchen Dingen.
Es ist halt aber auch Aleria, ja nicht, ne? Also, Aleria ist nicht böse, aber die Lehre Elun. Also, das passt so crazy, dass Thorarion für Sagaras gerade sinnbildlich steht. Aleria steht für Dingsbums.
Funny enough ist Aleria ja Lady Sun. Also eigentlich.
Ja, eigentlich umgedreht, ne?
Ja.
Aber trotzdem, und Arathor, und das ist die Frage: Steht Arathor jetzt als Kind für Xalatas? Oder steht Arathor, obwohl er ein Kind ist, vielleicht für die Mutti, für Azeroth? Ein Kind von beiden so. Oder ein Ding von beiden, weil es das Ganze ist.
Ach so, wenn du das so betrachtest,
Es wild eigentlich.
Also aktuell würde ich halt sagen, dass okay, es gibt eine Möglichkeit, das zu lösen, aber die ist auch, also Arathor ging hervor aus Thorarion und Aleria.
Ja.
Licht und Leere, wenn du so willst. Ja. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht, weil zu dem Zeitpunkt, als sie Arathor gezeugt haben, war Aleria noch nicht bei der Leere.
Das Schicksal ist vorbestimmt.
Ja, oder irgendwie so. Aber jetzt einfach vereinfacht betrachtet so.
Ja.
Wenn wir die gleiche Logik anwenden und sagen, Arathor ist Sagaras und die Mutti ist in dem Fall Azeroth, dann haben wir ja die, dann ist es hier so verdreht. Ne? Dann würde sich erstmal die Rolle von Mutter und Vater tauschen. Das heißt, Mutter ist Licht. Das heißt, der Vater müsste Leere sein.
Mhm.
Und jetzt gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, die wir haben. Entweder Karesh, was eine sehr wilde Geschichte wäre, weil das der einzige Titan ist, wo wir aktuell sagen würden, okay, der ist mit der Leere assoziiert. Oder Möglichkeit zwei, die alten Götter. Was ein bisschen wilder ist, weil wir wissen nicht ganz genau, seit wann es den Mond und die Sonne gibt auf Azeroth. Dafür haben wir keine Quelle.
Also, ich würde trotzdem auch nochmal sagen, weil ich es auch, warum sich Elun gerade nicht blicken lässt. Die ist eingesperrt. Just saying.
Eingesperrt klar. Oder irgendwie kann sie geordnet, nicht. Also ob
in den Mond reingepackt.
Geordnet, genau. Oder sie ist halt gebunden an eine andere Ebene der Existenz oder sowas. Das muss nicht unbedingt eingesperrt sein. Es kann eingesperrt sein.
Ja.
Aber es kann auch einfach ihre Natur sein. So. Weißt du, was ich meine?
Kann auch. Aber ich würde sagen, die Titanen haben damit was zu tun. Und jetzt ist die Frage, ich muss ganz viel fragen, so. Ich will wissen, wie du das siehst, und ich muss meine Legosteine hier gerade zusammenzählen. Als Sagaras dann Azeroth berührt hat, hat er gemerkt, Mama?
Oder? Ja, sowas in der Richtung.
Ja?
Okay. Ja. Ob er das als Mama bezeichnen würde oder als meine Erschafferin oder so. Genau. Oder er sieht etwas von sich in ihr oder so.
Mhm. Er merkt, das ist seine Macht, so quasi. Also sein Ursprung vielleicht.
Ja, sein Ursprung. Oder vielleicht kann er noch gar nicht zuordnen, ob das seine Schöpferin ist oder so. Aber er merkt, dass auf jeden Fall eine Verwandtschaft da ist. Ob
er sieht die Geschwister, Wahrheit.
Mutter oder so. Ja, irgendwie
oder
so
vielleicht hat auch Mama Ding nach ihm gerufen und gesagt, befrei mich.
Ja. Es könnte auch eine Form von einfach nur Erkenntnis sein, was ja sehr passen würde, weil er ja der Teufel ist. Der Teufel hat ja die Rolle in Religionen, die Erkenntnis zu bringen.
Ja.
Und auch die Erkenntnis zu erhalten. Häufig bekommen die Teufelsfiguren auch erstmal selbst die Erkenntnis, bevor sie die Erkenntnis zu den Menschen tragen. Von daher würde es halt sehr passen, wenn er halt mehrmals, also einmal als er den Planeten in zwei spaltete, das war seine erste Erkenntnis. Seine zweite Erkenntnis war, dass Pantheon ist liegt falsch mit seiner Einschätzung, ne, wie sie das Universum ordnen wollen und so weiter. Und eine dritte Erkenntnis ist, genau, Azeroth hat was mit mir zu tun. Und all diese drei Dinge machen ihn wütend. Weil er weiß oder ahnt, dass Amantul das vor ihm verheimlicht hat.
Mhm. Ja. Ja. Verheimlicht hat, oder vielleicht weiß es auch Amantul selbst nicht, vielleicht sind die selber einfach so stupid, wie sie sind. Ich möchte hier nochmal an die Aussage von Maria Hamilton erinnern, dass sie es eingeordnet hat mit den Titanscheibenfragmenten, dass die Titanen jetzt erst wissen, dass Azeroth die Prime World Soul ist. Vielleicht wissen sie auch wirklich gar nicht genau Bescheid oder so und wissen vielleicht auch gar nicht genau über Sagras Bescheid. Wir wissen, dass Sagras definitiv stärker war als all die anderen zusammengerechnet. Der war viel heftiger als die.
Ja, die behaupten immer, das liegt an der Teufelsmagie, also so steht's in den Chroniken.
Genau, aber der ist einfach brutal strong gewesen. So ein Agramal ist schon strong.
Das ist auch einfach Unsinn. Also es kann aus logischen Gründen nicht stimmen, weil wenn das stimmen würde, dass Teufelsmagie so übertrieben krass gegen Ordnung ist, dass, und deshalb gewinnt Sagras, warum hat Sagras dann vorher immer gegen die Dämonen gewonnen? Ja. Er hätte ja den gleichen Nachteil gehabt, den die anderen Titanen haben.
So schaut's aus.
Wenn er ein Titan wäre.
Ja, überleg mal auch, was Illidan dann für. Ich meine, Illidan ist eine kranke Socke, krass, von powertechnisch ein Level her, auf jeden Fall. Aber ja, es ist Schwachsinn.
Ja.
Gut.
Eins wollte ich noch gerade sagen. Ich hab gerade leider den Faden verloren.
By the way, kann es auch bei der Berührung gewesen sein, dass Domination Magic sagt, er soll sie befreien, ne?
Ja. Was ich sagen wollte mit Domination Magic. Also wir haben ja schon häufiger die Hypothese aufgestellt, dass es sein könnte, dass Sagaras über Herrschaftsmagie kontrolliert worden ist von Amantul und Norgannon.
Ja.
Und wenn wir uns überlegen, okay, wenn wir andere Charaktere uns anschauen, die durch Herrschaftsmagie kontrolliert worden sind und sich daraus losreißen konnten, gab es immer zwei Möglichkeiten, wie das passiert ist. Entweder derjenige, der sie beherrscht, wurde geschwächt. So geschehen bei Sylvanas, ne, wo der Lichtkönig seine Kräfte verloren hat, war geschwächt, Sylvanas konnte sich befreien aus den aus der Herrschaftsmagie. Oder Möglichkeit zwei, das Licht oder Verwandtschaft spielt eine Rolle. Oder beides gleichzeitig. So geschehen zum Beispiel bei Darion Morgraine und so, wo ihm Alexandros Morgraine erschienen ist. Verwandtschaft spielt eine Rolle, dieses Vater-Sohn-Verhältnis. Das haben wir auch bei Arthas teilweise, als er gestorben ist, erscheint ihm der Vater. Das wird irgendwie immer wieder aufgegriffen. Jetzt haben wir bei Sagras, möglicherweise, wenn er der Sohn von Azoth ist, haben wir auch wieder das Verwandtschaftsverhältnis dort.
Ja, und wir haben das mit den Earthen halt.
Genau, das mit, genau, bei denen, ja.
Befreien, weil nah an ihr dran, ne? Also die.
Ja, nah an Azeroth, stimmt. Ja, da hast du auch recht. Nah an Azeroth, freier Wille, das spiegelt sich in Sagras dann ja auch wieder, wenn er Azeroth erblickt. Und dann haben wir diese Thematik mit dem Licht, ne? Heiliger Boden, deswegen verliert Arthas da ja, deswegen verliert er die Kontrolle über seine Todesritter und so weiter. Und wenn Sagras ein Paladin ist, steckt das die ganze Zeit in ihm, dass er die Kontrolle wiederbekommen kann, wenn er nur genug Lichtmagie, wenn er nur genug heilige Magie anruft. Und der Zorn war dann dieser Katalysator, um genug heilige Magie anzurufen, um sich aus der Herrschaftsmagie von Amantul zu befreien.
Das kann sein, ja, das kann sein. Oder es muss nicht mal unbedingt die Herrschaftsmagie, also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass Amantul vielleicht wirklich gar nicht so viel Plan hatte und gar nicht wusste, wer Sagras ist, also die haben sich so getroffen und ein Sagras kam schon, dominiert oder wie auch immer dahin, sei es vielleicht auch durch Norgannon, weil Norgannon aus einem älteren Universum stammt, also als sich das Universum einmal neu geformt hat, wusste Norgannon, scheiße, ich muss irgendwas machen, um ins nächste Zeitalter zu kommen quasi und dann mein Amantul, also mein Gegenwart da zu sagen, was wir machen müssen, weil Sagras so ist, wie es ist oder was weiß ich. Kann natürlich sein, dass sie ihn so dominiert haben, kann ich mir vorstellen, aber vielleicht ist auch er generell, also Sagras perplex unterwegs gewesen und wusste gar nicht, wer er ist. Sei es jetzt aus der Geburt heraus durch den Aufprall von Licht und Leere. Also vielleicht, wenn wir jetzt den Aufprall von Licht und Leere als die Entstehung der Realität nehmen, können wir ja einfach sinnbildlich sagen, ey, der ist mit seiner Schwester einfach zusammengestoßen.
Mit Elun.
Ja. Mhm. Also sei es jetzt in einer Verbindung positiver Art oder sei es aber zwei aufeinander clashende Sachen und dann daraus ist er verwirrt raus.
Ja. Also dann genau. Also wir könnten Elun Richtung Leere packen. Was viele Fragen aufwerfen würde wieder bezüglich, wie ist sie mit dem Leben verbunden und so weiter. Aber wenn wir das tun, ja, du könntest sowas machen wie, okay, Sagaras und Elun haben gegeneinander gekämpft, meinetwegen, oder was auch immer. Hm. Und dabei ist das Universum entstanden. Das vernichtete sie in irgendeiner Form und dann sind sie gereift wieder in Azeroth, bis Azeroth sie wieder ausgesetzt hat oder so.
Hm. Kann sein, ja. Kann auch sein.
Weil irgendwie müssen sie ja diesen Clash überlebt haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und ihr Gedächtnis verloren haben. Aber und
das
so weiter. Aber
das kann der Grund sein, warum Elun, wie gesagt, ich möchte mal ganz klar behaupten, gerade Aleria zeigt das und gerade Midnight zeigt das und WoW will uns das zeigen, dass die Lehre not böse ist. Die ist, Lehre ist nicht, muss nicht böse sein. Aber genau das zeigt für mich, dass Elun vielleicht nicht hier rüber kann, nicht sich zeigen kann und immer nur ganz selten Botschaften senden kann über Nightkrieger oder was weiß ich was, weil sie in der Domäne der Lehre ist.
Ja. Das ja, könnte gut sein.
Das würde so das, viel erklären. Auch der Ahnenwald könnte damit eine Verbindung haben, ne? Also so.
Ja, ja, klar, der Ahnenwald sowieso. Ich meine, es ist diese ganze Nachtkriegergeschichte, seitdem wissen, haben wir ja so ein bisschen den Eindruck, irgendwie ist es mit, hat das mit Elun auch was Düsteres auf sich.
Ja, ja.
Dann diese Verbindung auch immer zur Nacht, das war ja schon immer ein Thema bei Elun, auch schon vorher. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja gut, Nacht ist jetzt nicht, so, ne? Ja genau, Mondpriester, aber auch allgemein, ne, die Nachtelfen, der Name sagt es ja schon, die Verbindung über die Sterne scheint ja auch eine wichtige Rolle zu spielen, dass jemand auch in die Isera stirbt und in die Sternbild erhoben wird.
Auch diese Sternbilder, die wir bei Xalathas ja immer wieder sehen, ne, der Umhang, die Stars, es ist halt einfach
Cosmic Void, ja. Es ist das. Wie gesagt, das löst dahingehend viele Fragen und Probleme, wirft aber die anderen Fragen auf mit, okay, wie passen die Nahu da rein? Außer die Nahu sind ursprünglich leeren Wesen, keine Lichtwesen. Okay. Und es wirft die Frage auf, okay, wie ist das Leben damit verbunden? Man könnte jetzt behaupten, das wäre aber ein wilder Take und ein krasser Redcon, dass Szenarios einfach Scheiße labert. Weil von dem ist das ja alles. Dass Szenarios angeblich das Kind von Elun ist und Szenarios lehrt das Druidentum und deshalb verbinden wir Elun mit dem Leben. Hauptsächlich deshalb.
Naja, aber guck mal, ne? Das Druidentum, also jetzt gehen wir mal rein zum Moonkin, ruft echt viel aus der Nacht herbei und Arkanschaden und Dunkelschaden und hast du nicht gesehen. Ja. Also, ich weiß nicht, das kann ja trotzdem.
Ja, das vielleicht ist Leben. Gibt es noch. Es gibt ja die Geschichte mit Eona, ne? Vielleicht ist Eona der Schlüssel. Dass Eona mit Elun gebumst hat und das ist der eigentliche Grund, warum wir Elun mit dem Leben verbinden.
Dass immer irgendwelche Einflüsse von Eona
ist. Ja, in der,
dass sie sich versucht zu manifestieren mit unterschiedlichsten Sachen, weswegen sie auch die Nachtelfen an sich gebunden hat und diese nicht in die Domäne des Todes gehen, sondern in die Domäne vielleicht der Leere gehen. Vielleicht ist es das, was Sylvanas jetzt rausfindet im Maw, dass die normalen Nachtelfenseelen in der Theorie abzweigen und in die Leere gehen. Das wäre halt komplett crazy. Überleg mal, was das ein geiles Szenario wäre. Sylvanas kommt zurück, weil wir sie jetzt irgendwann brauchen. Klar, wegen dem Brunnen, was auch immer. Ne? Alle stecken ihr Ding rein. Wir denken, wir brauchen Sylvanas oder die hilft uns. Keine Ahnung, scheißegal. Und dann kommt sie raus und sagt und erklärt Chandris, ey, wisst ihr eigentlich, dass ihr in die Leere geht?
Ja.
So, boah.
Die ursprüngliche Elun-Lore ergibt auch wenig Sinn in Bezug auf die Shadowlands, weil die ursprüngliche Elun-Lore ist ja, dass die Nachtelfen vor dem Nachleben bewahrt werden. Ne? Also Elun gewährt ja den Nachtelfen eine weitere Existenz als Irwisch.
Ja.
Das ist ja die ursprüngliche Lore bezüglich des Nachlebens in Bezug auf Elun.
Ja, ja, aber die Irwisch-Form ist ja quasi fliegendes Anima.
Ja, die fliegende Seele oder sowas, ne? Und in der Seele steckt Anima oder so.
Die Frage ist jetzt, nimmt sich Elun dann ist ja, die Körper?
Ja gut, die Körper, ich denke, die verrotten einfach. Ja, ja, ja. Nee, der eigentliche Punkt ist, das widerspricht allem, was uns in den Shadowlands erzählt wurde, über den Kreislauf zwischen Leben und Tod.
Ja, genau, die werden abgezweckt.
Ja, und das ergibt ja gar keinen Sinn, nee. Weil dieser gesamte Kreislauf zwischen Leben und Tod, der muss ja die Idee von Leben und Tod sein, oder das müsste ja deren heiligste Mission sein. Warum sollte dann die Göttin des Lebens ihren eigenen Zyklus unterbinden?
Das pass mal auf. Ich sag's dir. Eigentlich wollte ich das gleich erst ansprechen, wenn wir über die Wiege von Alnara sprechen, Haran da oben, die Deckenleuchte, die geile, die will ich echt bei Ikea haben. Ich schwöre, ich brauche die. Ich gehe davon aus, dass in der Wiege Azeroth drin war. Das ist das, wovon die Haran hier sprechen, dass sie ihrer Göttin hinterher, und sie war da drin und dann war sie rausgerissen. Warum war sie rausgerissen? Weil Yashara an ihr festgeklebt war und als Amantul rausgerissen hat, Azeroth gleich mitentdeckt wurde, und dann haben sie Azeroth wahrscheinlich in ihr Titanengefängnis gepackt und dort verrottet sie bis heute. Aber jetzt wird's noch interessanter, jetzt holen wir den Elun-Ding raus. Muss jetzt ein bisschen ausholen. Wir wissen, also ich gehe davon aus, dass diese Wiege von Anara Elunathir ist. Also diese Wurzeln in der Mitte ist der Hauptbaum, wahrscheinlich Garnier Elunathir, der erste Baum überhaupt, wovon es ausgeht. Wir wissen, dass die Bäume alle darunter gehen, also sich alle an Elunathir, an das Wurzelgeflecht ranpacken, damit sie wahrscheinlich alle miteinander Verbindung haben. Die Irwische hingegen sind ja nicht nur einfach Irwische, sondern wenn ein Nachtelf stirbt, wird er ein Irwisch, kreist aber um Bäume. Ganz wichtig, und am meisten um die dicksten Bäume. Das heißt, Elun ist eventuell Yashara gewesen. Sowas in der Art, oder vielleicht war Yashara ihr Erzeugnis oder was auch immer. Das heißt, sie hat die Irwisch-Energie über die, weil das ist ja alt, dass das passiert ist. Das ist ja wirklich alt. Sie hat die Irwisch-Energie benutzt, um über die Bäume in die Wurzellande, in die Wiege von Alnara, die Energie zu leiten. Um die Lehre auf Azeroth zu halten, ne, weil sie ist ja die Lehre, muss ja nicht mal böse sein. Ne, muss ja wirklich nicht mal böse sein. Aber um das zu nähren, oder halt darüber gibt es eine Art Portal Richtung Lehre, und sie hat da die Verbindung.
Also, da machen wir den nächsten großen Themenkomplex auf, aber.
Ich wollte das wirklich erst hinterher.
Ja, ich weiß. Aber ein paar Sachen, die du sagst, könnten, sind möglich, auf jeden Fall. Weil, also die Geschichte, ja, Sharash ist Elun, klingt erstmal abwegig, aber gar nicht so sehr.
Ja, oder ein Kind.
Wenn man sich daran erinnert, die Geschichte ist folgendes: Amantul reißt ja, Sharash raus. Mhm. Schrägstrich, Amantul reißt Eluna hier raus. Ob das jetzt
das habe ich jetzt gar nicht mal im Kopf gehabt. Boah, ja.
Ne, das ist ja seltsam, dass er das zweimal gemacht hat mit zwei unterschiedlichen Dingen. Dann stellt sich immer die Frage, also meiner Meinung nach, was passiert denn mit dem Überrest?
Ja.
Ja, uns wird erzählt, die alten Götter sind riesengroß. Yasharash ist der krasseste von allen. Ja. Der ist so groß wie ein ganzer Kontinent oder größer. So, wo packt er den hin?
Ja.
Und eine Möglichkeit, die seit jeher, ich glaube seit Vanilla WoW diskutiert wird, ist, könnte es nicht sein, dass Amantul die Überreste, zum Beispiel auch aus dem Mongoro-Krater oder so, der wurde ja auch irgendwie geformt, an den Himmel gepackt hat.
Mhm. Mond.
Und so hat sich der Mond geformt.
Mhm. Und Elun.
Und das ist dann Elun, genau. Dann ist nicht Yasharash Elun, sondern der Yasharash rausgerissen ist Elun. Vielleicht hat das Elun oder Yasharash auch verändert oder so. Wenn das korrekt wäre.
Könnte auch nur ein Teil sein, reicht auch schon, ne? Könnte auch nur ein Teil seine Abzweigung sein von ihr quasi. Wie Nordrassil ein Zweig von Garnier ist in dem Sinne. Könnte das sein. Weil Yashara als Elun zu betiteln, würde ich nicht machen, ist, glaube ich, eine ganz schwere Sache, weil Elun dann doch viel zu krass, viel zu mächtig, viel zu mehr ist, als Yashara vielleicht jemals war. Gerade auch, wenn wir unsere Bildnis haben, können natürlich nur aus diesem Saga-Bereich der Pandaren gehen, wie sie es sehen, wegen dem Schar und sowas alles. Das kann natürlich sein. Aber ja, Elunathir und Yashara als Gleiches zu setzen. Oder vielleicht ist ja auch Yashara nur die, also Elunathir ist Elun und Elunathir rausgerissen ist der Mond. Und Yashara war das Verderbnis von Ilunathi, also quasi eine verrottete Wurzel.
Ja, aber das Problem ist, also, wir haben mehrere verschiedene Sachen zu dem Thema, die schwierig miteinander in Gag zu ziehen sind, ohne dass wir sagen, eins von diesen Aussagen ist falsch.
Ja.
Erstens, diese Eluna hier wurde aus der Liebe zwischen Elun und Eona geboren. Das heißt, eigentlich war Elun da, bevor es Eluna hier gab. Erstens. Mhm. Zweitens, es war ein Zweig von Garnier. Garnier gab es also auch, bevor es Eluna hier gab. Mhm. Und das macht schon mal vieles komplizierter. Dann die nächste Thematik ist, ist Haranda Teil der Realität oder auf einer Astralebene? Und wenn auf welcher? Wenn es der smaragdgrüne Traum ist, passt das wiederum eigentlich nicht zu Eluna hier oder vielleicht doch? Aber dann sind wir nur auf der Astralebene und die kann immer verschieden sein zur Realität. Mhm. Es könnte nämlich so ein richtig kompliziertes Zeug sein, sowas wie Yasharaj ist zwar in der Realität Eluna hier, aber auf der Astralebene ist Eluna hier unverdorben und wurde nie zu Yasharaj. Verstehst du?
Ja, 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 bin dabei. Ich komme noch hinterher. Aber so genau das ist der Punkt. Universumsmäßig.
Du hast einmal eine böse Variante und einmal eine gute Variante.
Und I guess, das wird der Punkt sein, warum sie es nicht machen werden, weil es übelst kompliziert ist.
Ja, das ist auch mein Hauptproblem. Also ich habe so viel rumüberlegt. Die einfachste Lösung ist einfach zu sagen, die Göttin, also Alnhara, ist Azeroth. Punkt.
Ja.
Wobei das auch für mich schwierig zu akzeptieren ist, irgendwie, weil das bedeutet ja, dass die Wiege existiert hat, bevor Azeroth existiert hat. Wahrscheinlich. Oder sie ist mit Azeroth zusammen entstanden.
Ja, entstanden, geformt.
Naja, aber dann stellt sich die Frage, okay, gab es irgendwas davor? Oder ist das der Anfang von allem? Und so, weißt du, was ich meine? Das ist so, das würde auch Haranda nicht nur, also es wird Haranda extrem bedeutsam machen. Das wäre einer der wichtigsten Orte im Universum so.
Naja, wenn es nur der Entstehungspunkt für Azeroths Planet ist und die Wiege ist, vielleicht hat auch jeder dieser Planeten, also vielleicht hat auch Argus so etwas oder Karesh sowas. Würde mich natürlich freuen, wenn wir in Zukunft bei Karesh hingehen und die Weltenseele wieder in diese Wiege packen. Also stell mal vor, Venari schafft es, Karesh Planet mehr und mehr zu heilen, hat diese Wiege gefunden, also diese Astralebene, wie auch immer, Taschendimension oder sowas, nimmt dann Karesh und packt die wieder da rein.
Hm.
Oh, geil. Ich habe mir vor, das können wir mit Dreh also, oder so. Argus.
Es gibt eine Lösung auch, finde ich. Die ist aber auch ein bisschen wild. Und die basiert auf Lore aus Maldraxxus. Dort ist nämlich die Rede von einer Ebene der Existenz, die wurde dort genannt Gardens of Life, also die Gärten des Lebens. Und entweder man sagt, das ist einfach das smaragdgrüne Traumpunkt, oder die Gärten des Lebens sind verschiedene Ebenen der Existenz, die alle dem Leben zuzuordnen sind. Und das smaragdgrüne Traum ist nur einer davon. Und ein anderer Garten des Lebens wäre zum Beispiel Haranda oder ähnliche. Und jede Weltenseele hat ihren Ursprung in einem dieser Gärten des Lebens. Das wäre eine Möglichkeit, wie wir das entkoppeln können, dem Leben eine extrem wichtige Bedeutung geben können und warum man erklären könnte, warum die Titanen geschworen haben, das Leben zu schützen. Weil das ist ja ein grundsätzliches, seltsames Phänomen. Warum haben die das getan? Und dann sagen wir einfach, ja, weil die alle ihren Ursprung dort haben.
Ich würde die Garten des Lebens tatsächlich eher damit Zerefita oder sowas sehen. Und das ist einfach quasi, daraus sind die Urdinger Planeten hervorgegangen dann oder sowas. Ja, kann
sein. Das muss ja kein Widerspruch sein. Das kann ja das Gleiche sein. Also, wer sagt denn, dass Zerefita so aussieht wie Zeref Mortis?
Nee, überhaupt nicht. Nö.
Das kann ja so aussehen wie Haranda. Haranda kann ja Zerefita sein.
Ja klar, guck mal, die Welt, wo Eona ist.
Ja, Ilunaria.
Ilunaria, genau das könnte das halt sein.
Ja, Ilunaria ist dann Cerevita für Eona quasi. So. Dann gibt es da halt verschiedene Gärten. So. Es gibt nicht den einen Garten, sondern jede Weltenseele hat ihren eigenen Garten.
Kann sein, ja. Wobei ich das, glaube ich, eher höher rüberpacken. Ah, würde, ich glaube schon. Ja. Glaubst du, dass wir noch Unbekannte haben im Universum?
Unbekannte, aus Titan.
Ja, Titan, große, mächtige. Guck mal, wir haben Dementius, kennen wir schon lange. Wir haben Xera beim Licht. Wenn wir jetzt in die Ordnung reingehen, haben wir Amantul. Tod vielleicht zur Wahl. Glaubst du, dass sowas wie ein Baal, ein Lilith oder sowas in Warcraft geben würde, könnte?
Ja. Ich halte das sogar für wahrscheinlich, nur jetzt noch nicht.
Und vielleicht nicht genau der Name, sondern Lalaf oder was
weiß ich. Also Name weiß ich nicht, aber der Gedanke, dass es noch Gottheiten gibt, von denen wir noch nie gehört haben, halte ich für wahrscheinlich. Die haben nur nach meiner Vorstellung wenig mit uns zu tun.
Ja.
Das ist Lore für, keine Ahnung, WoW in 30 Jahren oder sowas. Mhm. Wenn wir alt und grau sind.
Wenn wir merken, dass wirklich jemand beim Chaos hintersteht, ne?
Genau.
Da würde ich den Lilith sogar sehen.
Ne, also irgendwann kommen wir ja an den Punkt, wo wir das Universum mehr oder weniger auserzählt haben. Klar, du kannst immer wieder sagen, jetzt gibt es einen neuen König und er macht eine neue Schlacht und keine Ahnung. Aber irgendwann haben wir so die viel Enträtsel des Mystischen. Und da müssen wir an den nächsten Schritt machen. Und der nächste Schritt ist, okay, was ist die Natur des Lichts? Wo wir ja jetzt ja schon so ein bisschen mit anfangen. Was ist die Natur des Chaos und so? Und dann kommen wir zu so ganz grundsätzlichen Thematiken. Da kommen wir zu so, also das sind so Äquivalente, wie wenn jemand in der Realität fragt, ja, okay, wie ist der Urknall entstanden? Was ist außerhalb des Universums? Das sind so diese Fragen, die wir in der Realität vielleicht stellen, naiverweise. Und wenn wir diese Fragen im Warcraft-Universum stellen würden, dann sind die Antworten vielleicht sowas wie, es gibt Chaosgötter, wie es die zum Beispiel auch in Warhammer 40k gibt oder so. Und die haben mit unserem eigentlichen Universum nicht viel zu tun, aber die manifestieren sich durch Emotionen und bla bla bla. Und dann würde man erklären, wie diese höheren Magieschulen existieren und wo das herkommt und sowas alles. Also das halte ich für wahrscheinlich. Und vielleicht hören wir auch irgendwann mal was davon. So, vielleicht in Last Titan ist ein guter Kandidat dafür, dass wir irgendwie hören, dass die Titanen vielleicht sogar einen dieser Götter weggeschlossen haben, vielleicht den Todesgott oder so, der früher den Tod beherrscht hat, bevor das Pantheon des Todes gebaut wurde und so. Das kann sein. So,
glaubst du denn, für wahrscheinlich. Direkt dann nochmal zurückgespult, also als Sargeras aus der Wolke rauskommt, Azeroth abstechen will, wahrscheinlich befreien will, also den Käfig befreien will, weswegen wahrscheinlich auch die Dracheninsel, also ich glaube immer noch, dass es da noch ein bisschen so die Dracheninsel mäßig, dass dann die Käfige überhaupt alle instabil geworden sind. Dass Amantul, als sie ihn aufhalten wollten, genau wussten, warum sie ihn aufhalten müssen. Weil Azeroth da drin ist, Also, ich denke, sie wissen es, oder?
Also,
sie wissen, was Sargeras will, oder?
Vielleicht wissen sie nicht, was Sargeras will, aber sie wissen, dass das, was Sargeras macht, dazu führen könnte. Stehst du?
Okay. Ja, ja.
Vielleicht klar. Denkt Amantul und Norgal und so weiter, vielleicht denken die, okay, Sargeras will einfach Azeroth vernichten.
Ja.
Vielleicht denken die das wirklich. Aber wenn Sargeras versuchen würde, Azeroth zu vernichten, würde Sargeras aus Versehen Azeroth befreien.
Ja, genau.
Also sie müssen nicht davon ausgehen, dass Sargeras Azeroth befreien will,
um
Sargeras gefangen zu nehmen.
Die Frage ist, wenn dieser große Weltenseelenkern in der Mitte, wenn der nicht mehr in diesem Titanengebilde, diese drei Ringe, wenn der da nicht mehr drin hockt, weil kaputt, dies, das, was passiert dann?
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich aktuell sagen würde, jetzt geht's darum, was will Xalatas? Ich glaube, hier kommen wir zu dem Punkt. Xalatas, also das hat auch wieder mit dem Cinematic zu tun, mit Arator.
Dem Raid
Cinematic, wenn Arator,
meinst du den?
Nee, den, ich meine jetzt erstmal den Arator Cinematic, den Immolate oder wie der heißt.
Naja, Feuerbrand da.
Ja, wenn er dort den Zorn des Lichts anruft und um sich herum alles verbrennt, dann ist ja um ihn herum nur Asche. Er selbst beschreibt das, glaube ich, auch so.
Ja.
Und wenn du jetzt an den Cinematic denkst, den wir vor Midnight bekommen haben, wo Xalatas versucht, Zal'Hadar zu überreden, und wo wir dieses Kind sehen, das ist die gleiche Haltung mit den beiden Händen, die so zu Boden gehen, um dieses Kind herum oder kindähnliche Gestalt. Siehst du auch nur Asche und so. Und jetzt ist die Vermutung nahe, dass Xalatas vielleicht auch eine Dienerin des Lichts war, der Planet vielleicht auch von der Leere angegriffen wurde oder eine andere Bedrohung da war, sie ebenfalls durch Zorn erfüllt war und um sich herum diese Lichtexplosion gemacht hat. Vielleicht sogar noch krasser, vielleicht weil Xalatas so, weiß ich nicht, der Mediv des Planeten war oder so, und wenn Xalatas das macht, dann ist vielleicht der halbe Planet in Asche gelegt oder so. Sowas in der Richtung. Das ist ja auch so, wenn du überlegst, als Mediv so ausgerastet ist, das gibt's ja tatsächlich in der Walk of Lore. Bei Mediv ist das passiert, deswegen sieht der Gebirgspass der Toten Winde so aus, wie der Gebirgspass der Toten Winde so aussieht.
Haben wir nochmal, by the way, haben wir nochmal der riesenmächtige, heftige Feuerball der Menschen in Quel'Thalas, der die Trolle komplett ausgeballert hat.
Könnte man auch damit verbinden, ja. Ja, aber ich finde, der Gebirgspass der Toten Winde passt noch besser, weil du da ja auch so ein äschernes, totes Gebiet hast.
Klar.
Und der Dämmerwald ist ja auch deshalb dunkel, weil Medivh ausgeflippt ist. So. Ja. Das ist ja alles durch Medivhs Ausraster so. Und Xalatas hat meinetwegen erkannt, was Azoth ist. Ein Titan. Und um deine Theorie aufzugreifen, ein Titan des Lichts. Oder eine Weltenseele des Lichts. Mhm. Und sie sagt uns ja jetzt schon mehrmals selbst, sie ist gekommen, um ihren Preis einzuholen, sie ist gekommen für ihre Weltenseele. Ja, Sharash sagt uns das auch über Xalatas, ne, dass sie an die Weltenseele will, aus irgendwelchen egoistischen Zwecken. So, aber warum will sie an die Weltenseele? Das ist ja die Frage.
Was einmal
Und wenn Azoth ein Lichtwesen ist, kann vielleicht Azoth auch in Zorn aufgehen. So wie sie in Zorn aufgegangen
Gerade nachdem ist. Sie Jahre, Tausende eingesperrt ist, ne?
Ja. Ich hätte auch keinen Bock drauf. Das heißt, Xalatas will nicht einfach nur, keine Ahnung, an die Weltenseele, um sich selbst zu ermächtigen, sondern nach dieser Interpretation will Xalatas Azoth wütend machen und dann explodiert die Weltenseele Azoths und, keine Ahnung, vernichtet das gesamte Universum dadurch oder so?
Okay. Okay, also höre ich jetzt gerade aber auch von dir daraus, dass Xalatas ein Lichtwesen vorher war.
Ja, oder zumindest eine Dienerin des Lichts, ob jetzt direkt ein Lichtwesen oder Dienerin des Lichts. Eins von beiden, ja. Ja,
Priesterin.
Priesterin, ja, meinetwegen. Prophetin, Priesterin.
Ich überlege die ganze
meinetwegen Zeit. Meinetwegen hat sie auch Naru absorbiert, das passt, finde ich, immer besser.
Wenn du sie immer krasser... Wenn du sie immer krasser machen willst, würdest du sagen, sie ist ein Abbild von oder ein Avatar von Elune.
Ja, vielleicht ist es sogar das. Ne? Wir wissen, dass Elune auch auf anderen Planeten verehrt worden ist. Mhm. Überall da, wo der Mond irgendwie in Erscheinung tritt, ist das immer.
Vielleicht wollte sie, oder weil sie in der Domäne der Leere ist oder wie auch immer sie weg ist, Elune, brauchte sie einen Avatar, um. Immer wieder überall zu wandeln. Und sie wollte vielleicht gar nicht so böse, sie wollte vielleicht gar nicht dies, das. Hm. Aber sie braucht, sie merkte, sie kann mit dem Licht nicht, weil mit dem Licht ist halt scheiße. Und jetzt muss die Leere her, ne?
Ja, ich finde sogar die Idee von Jericho im Chat ganz gut mit dem Urknall. Hm. Wir haben ja heute schon gesagt, so von wegen, okay, das Universum ist irgendwie durch Licht und Leere entstanden.
Ja.
Und vielleicht ist es genau das. So, die Leere triggert Azoth aber an einem gewissen Punkt. Und irgendwann rastet Azoth aus, weil Azoth sich nicht besser zu verteidigen weiß.
Ja.
In Zorn. Und das ist Urknall. Das ist ein neues Universum entsteht.
Ja, kann passieren. Ich würde auch sagen, genau, das könnte man sagen. Xalatas könnte die erste Nachtkriegerin sein, die Main-Nachtkriegerin quasi.
Auf dem Planeten damals, ja.
Ich glaube so, nein, die das erste Mal, dass Elune, wie gesagt, so versucht hat, einen Avatar oder sonst was. Das hat sie dann halt, damit hat sie Xalatas erschaffen. Und dann gibt es es halt, dass man quasi den Zorn von Elune, ne, ist der Nachtkrieger.
Ja, passt ja zum Zitat, was Xalatas gebracht hat mit, erzählen die Naru vom ewigen Konflikt, erzählen sie von denen, die vor den Drenai waren.
Ja. Boah, das ist geil, actually, ne? Momentan.
Ja, finde ich auch.
Ich versuche gerade, wir haben gerade 6, 7 offene Sachen.
Ja, ja. Aber die haben alle miteinander zu tun.
Ja, genau.
Das ist das Faszinierende. So.
Übel. Aber ich versuche gerade den nächsten
schwierig,
Faden zu nehmen.
Die Sachen so, genau, es ist noch ein bisschen schwierig zu sagen, worauf das hinausläuft. Ich glaube auch, aktuell gibt es mehrere Möglichkeiten.
Ja.
Also, wir haben nicht, ich habe zumindest den Eindruck, es gibt nicht nur die eine Möglichkeit, wie man das jetzt auflösen könnte aktuell. Es könnte sogar sein, dass es am Ende auf eine Art und Weise aufgelöst wird, dass wir immer noch irgendwie 2 Möglichkeiten übrig haben.
Ja, safe wird das passieren.
Ja.
Wir reden von Chris Metzen. Nee, das wird safe passieren. Der Punkt ist, es muss ja trotzdem was mit Xala passieren. Ah. Ich will noch ein bisschen das In-Game-Cinematic, glaube ich, von gestern reinpacken.
Das ist aus meiner Sicht auch, wenn es um die Erwartungshaltung der Spieler geht und so, ich glaube, das ist der höchste, wie sagt man, da wo sie am meisten fallen können, also da, wo sie am meisten enttäuschen können, weil was soll Xala denn wollen, damit alle Leute glücklich sind? Das ist ein sehr schwieriges Ding, weil welcher Charakter erfüllt das denn überhaupt jemals? So, wenn ich jetzt auf irgendwelche anderen Charaktere gucke, Illidan, was will Illidan denn letztendlich? Eigentlich nichts, außer die Dämonen töten.
Ja.
Was will Sargeras denn letztendlich laut Kanon das Universum töten?
Ja.
Alle tollen Charaktere, die wir so lieben, haben letztendlich kanonisch gar nicht so große Ziele.
Nee.
Und wenn Xalatas jetzt letztendlich auch einfach nur ihren Glauben verloren hat an das Licht, weil sie gemerkt hat, ja gut, das Licht rettet mich nicht und ich muss selbst irgendwie den halben Planeten vernichten, um die Leere zu besiegen. Und deswegen ist Xalatas jetzt irgendwie so, keine Ahnung, so eine zynische Nihilistin geworden,
die einfach alles in
Schutt und Asche legen will. Das
ist
jetzt nicht so
wunderlich. Wo du das jetzt so redest, ist mir gerade was gekommen. Was ist, dass der gesamte Zorn des Lichts nur, also wir gehen jetzt mal weg davon, dass Sargeras das Kind von Azeroth ist und er ist Licht und dies, das, sondern Azeroth ist die Lichtquelle, die Obertitanen, das Haupt-Prime-Light, okay?
Mhm.
Was ist, dass das Zorn des Lichts nur existiert? Also überall, dass ein Tyrannion so durchdrehen kann, dass vielleicht Xalatas damals so durchdrehen konnte und Lichtexplosion gemacht hat und so. Was ist, wenn das nur existiert, weil Azeroth eingesperrt ist und Zorn hat? Das Licht, das eigentliche Licht, also das Urlicht, das Hauptlicht, das Alpha-Omega-Licht, ist gerade in Zorn, weil es eingesperrt ist.
Mhm.
Und deswegen sind alle, die zu krass mit Licht dann kommen, weil sie das Licht brauchen und anrufen und so, kriegen auch immer wieder den Zorn. Zwischendurch schafft es, Azeroth zu helfen und nicht nur Zorn rüberzubringen, weil sie kämpft und kämpft und kämpft, ja. Aber es kommt hauptsächlich der Zorn durch, weil sie eingesperrt ist. Und Xalatas befreit sie. Und damit wäre der Zorn des Lichtes vorbei. Und es wäre, ich will jetzt nicht sagen, nicht neutral, aber gemäßigt ist es das Richtige vielleicht.
Ja, ich verstehe schon, was du sagen willst. Also, man würde,
das wissen,
ich sagen,
die Titanen vielleicht auch gar nicht. Vielleicht weiß das Amantul gar nicht so.
Könnte sein. Also vielleicht haben die Titanen Azeroth doch immer nur so kennengelernt. Noch bevor sie eingesperrt haben. Ja. Weil Azeroth vorher unter anderen Dingen litt. Zum Beispiel den alten Göttern. Und da war Azeroth vielleicht auch die ganze Zeit zornig.
Ja, ja, voll. Klar, kann sein, weil Yashara auf sie rumgenuckelt hat, ne?
Ja, aber wäre Azeroth mal im Frieden und niemand würde die ganze Zeit anfangen, irgendwie sie einzusperren, auszusaugen, zu korrumpieren oder sonst irgendwas, dann wäre vielleicht Azeroth chillig. So.
Ja, 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 maybe.
Und Amantur das missinterpretiert und denkt die ganze Zeit so, okay, Azeroth, die dürfen wir nicht freilassen.
Ja, weil diese pulsierende Macht quasi ist, ne? So, ich würde es immer gar nicht sagen, dass sie um sich schlägt, sondern die ist nicht, die ist. Hast du Sonic geguckt, die Filme?
Nee.
Schade. Aber
interessant. Sonic.
Ja, ehrlich. Nicht erwartet. Nee, wegen der Chaos-Energie von, ich weiß gerade nicht mal, wie der dritte heißt. Scheiße.
Shadow?
Ja, genau, Shadow.
Sehr gut.
Die Chaos-Energie, die er hat. Ich kenne
Sonic nur irgendwie aus Smash Brothers und so weiter.
Ey, im Ernst, die Filme sind geil. Ich gucke die echt oft mit meinen Kindern und die sind wirklich gut. Muss man sagen, also heutzutage Kinderfilme, auch Anna und Elsa, boah, da freue ich mich, wenn jetzt der nächste Cyberpunk im Kino kommt. Also, ehrlich, bin ich ein Fan von, kein Scheiß. Auf jeden Fall, der hat so Chaos-Energie. Sowas Ähnliches, weißt du, das ist so, es ist, weil es, auch bei ihm ist es Zorn, ja, also durch seinen Zorn hat er Chaos-Energie und diese Chaos-Energie füllt eine Maschine von Dr. Eggman quasi, ne? Sein Zorn füllt eine Maschine und die Maschine soll dann den Planeten zerstören. Aber das, ich finde, es ist das Gleiche so. Azeroth, aufgrund von, lass es jetzt Yashara sein, hat diesen Zorn, weil sie pulsiert, weil sie böse, weil sie wütend, weil sie halt gerade halt ausgenuckelt wird und sowas. Und die wissen vielleicht nicht absichtlich, aber diesen Zorn wollen sie als Energie halt nutzen. Weil Azeroth wird ja egal als wo Energie als Energie nutzen. Genutzt. Und das geht vielleicht auch nur, wenn sie wütend ist.
Ja, beziehungsweise vielleicht ist das sogar etwas, was sie erst später entdeckt haben, dass das möglich ist. Und am Anfang ging es vielleicht sogar nur darum, die Schöpfung zu schützen. So, nach dem Motto, also wie man halt, also es gibt ja zum Beispiel Rechtsphilosophie jetzt. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum wir Verbrecher bestrafen. Es gibt einmal sowas wie Rache, ne? Dass man einfach Leute bestrafen will, um des Bestrafens willen. Ja. Das sehe ich eher weniger bei Amantul, sondern dass das quasi Prävention ist. So nach dem Motto, wir müssen den Verbrecher, Azeroth, einsperren, um weitere Verbrechen zu verhindern, weil er Azeroth als böse interpretiert hat und was halt nicht stimmt.
Aber dann können wir die im Gefängnis auch gleich als Arbeitskraft benutzen, weil wir merken, das macht was. Ne? Da kann man Autos reparieren und
genau, da wollte ich hin. Ja. Perfekt.
Ja, sehe ich. Und ich meine, die ist ja nun mal die AAA-Batterie schlechthin anscheinend. Alles läuft ja über sie. Oh, das wäre insane. Und Sagras hat das gesehen. Also Sagras, seine Wut vielleicht auch, er ist klargekommen, dass er muss sie befreien, damit der Zorn endet. Xanatat muss sie befreien, damit der Zorn endet. Der Kerkermeister auch.
Ja, es könnte aber, bei Xanatat könnte es auch so eine ambivalente Geschichte sein. Sprich, sie will dieses vermeintliche Azeroth befreien, weil sie das auch bei sich selbst erlebt hat. Und das reflektiert sie vielleicht auf Azeroth und denkt, okay, das ist nicht gut, wenn du in Zorn aufgehst und dadurch entsteht viel Unheil und so. Mhm. Das heißt, sie will was Gutes. Aber gleichzeitig, jetzt das Ambivalente, ähnlich wie bei Illidan, dadurch, dass sie so viel Macht hat und dadurch, dass sie das seit Jahrtausenden macht, geht sie auch so ein bisschen in ihrer Jagd auf. Und sie wird auch so ein bisschen zu was Bösen, Gierigen, Habgierigen, Machthunger und sowas, was sie halt so zum schwierigen Charakter macht. Genauso wie es bei Illidan im Grunde genommen ist. Illidan ist ja auch so, da nimmt sie jede Macht mittlerweile, die er kriegen konnte, also zumindest teilweise war es so. Und hinterher wurde dann immer ein bisschen gesagt, ja, das war ja immer nur, um die Legion zu besiegen. Aber es gab mehrere Momente in seiner Biografie, wo man das stark anzweifeln kann, dass man nicht sagen kann, da hat er aber gerade schon ein bisschen die Kontrolle verloren und will einfach nur mächtig werden. Und das ist wahrscheinlich bei Xalatas genauso. So,
ich
mittlerweile vielleicht oft von ihrer Jagd so ein bisschen zerfressen. So.
Ich glaube schon, dass sie Böses will, dass sie die Macht vielleicht nutzen will von dieser, weil es eine sehr potenzielle Macht ist. Dieser Zorn, dass sie diesen Zorn in sich aufnehmen möchte vielleicht und dann benutzen will. Vielleicht in diesem Cinematic, vielleicht hat sie dort versucht, eine andere Weltenseele dessen Zorn aufzunehmen. Kann ja sein. Ja, boah.
Ich meine, überleg dir das mal. Das wird ja auch bei Thorarion thematisiert. Thorarion ist unter anderem so, wie er ist. Das ist nicht der einzige Grund, aber einer der Gründe, weil er seit 1000 Jahren Krieg geführt hat.
Ja.
Überleg mal, also jeder kann das ja mal für sich selbst so sich die Frage stellen. Überleg mal, ihr seid seit 1000 Jahren im Krieg. Ihr tötet und tötet und seht Leid. Ihr seht eure Freunde sterben und sowas und das 1000 Jahre lang. Das macht ja was mit einem.
Ja.
Und Xalatas macht das seit über 100.000 Jahren. Zu denken, dass sie nicht psychisch komplett einen Weg hat, wäre sehr optimistisch, sagen wir mal so.
Ey, ich finde, wir müssen auf jeden Fall jetzt trotzdem noch, sorry, aber wir müssen jetzt noch über das von gestern Abend reden. Jetzt noch mehr. Finde ich.
Ja.
Für die, die es nicht wissen, ich versuche das mal kurz zu skizzieren. Achtung, absoluter Spoiler jetzt hier, Spoilerwarnung. Für die, die das Cinematic im Raid für sich erleben wollen. Das war auch schon geleakt, by the way, seit 2 Wochen. Ne? Das ist richtig dumm. Ich habe ein Bild davon gesehen, ne? Weil mir das jemand zugeschickt hat. Ich denke mir so, du Arsch! Nein! Dieses Mal wollte ich nicht. Der Leak ist
zum Glück an mir vorbeigegangen.
Boah, doch, das ganze Video ist seit 2 Wochen schon komplett offen auf zu finden, leider Gottes. Egal, auf jeden Fall Spoiler. Wir sind am Ende dieses ersten Raids. Der Dream Rift ist so ein Abseits-Raid, der interessiert keinen. Oder der interessiert aber jetzt nicht in der Main-Campaign. Auf jeden Fall, wir sind in diesem leeren Raid und am Ende, Aleria ist halt da, ne? Und Xalathas kommt. Xalathas kommt und Aleria ist voll übermannt von der Leere und von ihrem Naru innen drin und ist halt gerade übelst mit sich am Kämpfen. Arathor, Tyralien wollen jetzt beistehen und dann kommt Xalathas und macht einmal, verpisst euch. Zack, sind die beiden weg, links, rechts. Und sie hat eine schöne Unterhaltung mit Aleria. Und Aleria denkt die ganze Zeit, ey Bruder, ich diene dir nicht. Die sagt auch ganz klar, ich werde dir niemals dienen. Und dann kommt halt Xala mit ihrem eigentlichen Plan um Ecke und sagt, wer hat denn von dienen geredet und vor allem von dir? Und dann, und das hat mich weggeballert, nimmt Xalathas in die Hand.
Die Klinge des Schwarzen geil. Imperiums.
Genau, ja. Sie nimmt den Dolch in die Hand, stoßt ihn in Aleria. Wir können jetzt gleich drüber spekulieren, ob sie tot ist oder nicht tot ist. Ich gehe mal nicht davon aus. Und holt den Naru aus ihr raus. Den dunklen Naru Lura. Und manifestiert ihn über dieser leeren Zitadelle. Das, was ja eine Maschine ist. Das ist ja unten in der leeren Zitadelle, wenn ihr mal da so ein Void zum Mund fliegt, ist ja ein riesengroßer leeren Kreis. Das ist der Kreis, den wir in Silbermond an der Decke sehen. Also das ist so quasi das Portal. Und nimmt die Macht vom Naru, ballert ihn durch dieses Portal in den Sonnenbrunnen und korrumpiert den Sonnenbrunnen rum in die Leere. Währenddessen fallen wir wahrscheinlich zusammen mit Arathor, Tyralion und Aleria auch durch diesen Riss, der dort entsteht, der quasi im Sonnenbrunnen ja dann enden würde. Aber Umbridge ist da und portet uns und Arathor raus aus diesem Dimensionsfall. Wir sehen aber auf diesem Dimensionsfall hingegen, dass Arathor noch mal zur Mutter geht. Und ich denke, man sieht auch, dass sie nicht ganz tot ist. Ich weiß es nicht. Von Tyralion sehen wir gar nichts. Das heißt, es sieht stark so aus, dass Aleria A. keinen dunklen Naru mehr in sich hat. B. Sie und Tyralion fallen beide in den Sonnenbrunnen, in den korrumpierten Sonnenbrunnen. Und dann kommt halt zum Schluss, wie Arathor neben Umbridge steht und Umbridge sagt, Bruder, wir haben jetzt alles verloren. Jetzt vorbei. Und dann, das ist dann halt der nächste Raid, der in 2 Wochen ja öffnet. Marsch auf Quel'Danas, wo wir quasi dann auch schon drüber geredet haben, was wir wahrscheinlich dann mit dem Sonnenbrunnen machen werden. Oder den Lernbrunnen, der heißt ja jetzt Lernbrunnen heißt, also er hat einen Namen gekriegt auch, der heißt jetzt wirklich dann Lehrenbrunnen.
Lehrenbrunnen?
Ja, ich glaube nicht Lehrenbrunnen oder warte mal, wir haben nur einen englischen Begriff also, gehabt.
Darkwell war es auf Englisch, Darkwell, das weiß ich auf jeden Fall. Okay.
Nee, Deutsch haben wir noch nicht,
Okay, weil auf Deutsch muss es dunkel oder Finsterbrunnen oder so sein. Bitte nicht wieder so frei übersetzen, dann raste ich wieder auf.
Ja. Nee, auf jeden Fall Darkwell. Die
Lokalisierer dann an den Hals, wenn ich das nochmal machen.
Darkwell heißt auf jeden Fall jetzt so. Und alles ist dann auch Leere und er, anstatt dieses Goldene nach oben, sprießt halt auch quasi Leere aus. Ich bin halt sehr gespannt, ob, wenn man den Raid gemacht hat, dass man das so sieht in Quel'Danas. Das wäre halt krass. Ja. Weiß ich nicht, aber das wäre krass.
Zumindest, wenn du den Raid gespielt hast oder
ja, genau.
So.
Das wäre schon sehr geil. Boah, dann müsste ich heute doch noch mal in AC raiden. Nee.
Aber das Problem ist, da müssen sie vielleicht Silbermond phasen oder so, wo man wahrscheinlich keinen Bock hat.
Nee, glaube ich auch nicht. Das ist halt scheiße.
Vielleicht machen sie für eine Woche oder so Phasing und dann ist es für alle oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
Wobei müssen die gar. Nee. Ja, weiß ich nicht. Bin gespannt. Auf jeden Fall, wir haben hier super viele interessante Sachen. Erstmal.
Ja.
Ist Aleria tot? Ja, nein.
Ich hoffe ja. Ich glaube nein.
Ja, also, same. Same.
Nicht, weil ich was gegen Aleria habe, gar nicht sogar, sondern ich finde, wir brauchen mehr Tote. Ja. Es kann nicht sein, dass wir gerade schon wieder Arzort geht unter, Silbermond wird belagert, es ist mega schlimm und so weiter. Wer ist gestorben? Niemand, nur ein paar Zivilisten.
Ja, vor allem Maria Hamilton hat ja erst vor kurzem wieder gesagt, so, es werden Leute sterben, es werden wichtige Charakter sterben. Ja, dann lasst sie bitte auch sterben. Bitte, wirklich, lasst sie tot. Katka hätte tot sein müssen. Der Punkt ist.
Zum Beispiel, genau.
Im Abenteuerfest steht Düsterbrunnen. Alles klar, Düsterbrunnen. Danke, vielen Dank. Es ist der
Düsterbrunnen. Ist in Ordnung.
Ja, kann man machen. Ja, kann man machen. Ist auf jeden Fall.
Ich finde düster und dark ist nicht unbedingt das Gleiche, aber es ist nah genug, dass ich nicht wütend werde.
Außerdem, warum Aleria tot sein sollte, die absolute Sinnkrise für Arathor, ähnlich Anduin. Er hat immer mehr Ähnlichkeiten zu Anduin. Ich schwöre, da ist immer mehr gleich. Und ich glaube auch, wie gesagt, Arathor ist sein Anduin, ist Chris Metzens Anduin 2.0. Das, was er damit mit Anduin nicht weitermachen konnte, mit Mists of Pandaria Legion, was er mit Sicherheit vorhatte, macht er jetzt mit Arathor. Und das nächste Grund, warum Aleria tot sein muss, Tyrallion Endboss Midnight. Weil jetzt ist vorbei. Jetzt ist Tyrallion, das war, glaube ich, der letzte Anker.
Oder zumindest muss er sie für tot halten. Vielleicht ist es auch so.
Oder so. Aber jetzt.
So wie wir Khadgar für tot gehalten haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Jetzt muss er sie auf jeden Fall. Jetzt muss er durchdrehen. Jetzt ist es vorbei. Weil das war sein Anker. Das war das Einzige, was ihn vom kompletten Übertritt zum Licht. Nicht mal Arathor. Mit dem Schild hat man
die Kombination aus Aleria verlieren und die. Er hat ja mit angesehen, wie er komplett machtlos war.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Und er muss zum Super Saiyajin werden, weil ansonsten hat er keine Chance.
In dem Cinematic ist es sogar so, dass Xalatas, ich glaube, wir machen das bewusst, sie macht so eine Art, so eine Handbewegung. Sie macht irgendwie so, ne? Also sie wischt so mit der Hand. Ja. Und das hat gereicht, um Tyrallion komplett handlungsunfähig zu machen.
Ja, wie geil auch einfach so, ne? So, wer bist du?
Genau.
Weißt du, an was ich da gedacht habe? Sorry, ich muss heute mit ganz viel Dragon Ball kommen, keine Ahnung, weil ich spiele in letzter Zeit. Ja, egal. Das war so Freezer. Das erste Mal, wo Son Goku ja quasi den ersten richtig, richtig krassen Gegner bekommt. Und also so einen richtig übermächtigen Gegner. Und er über sich hinauswachsen muss, um ihn zu besiegen. Das war das allererste Mal so richtig krass, finde ich.
Ja.
Und sie agiert wie Freezer, dieses Überhebliche, dieses Schnippische. Vegeta war da nie so, sondern Freezer war halt komplett, ich bin mächtiger als alles andere. Was willst du eigentlich von mir?
Ich bin nicht so drin in Dragon Ball, aber ich glaube.
So vom wie Feeling her, wie Freezer halt auch war, ist halt sie auch irgendwo. Und er macht halt auch den hier und Vegeta und Son Goku fliegen beide so weg. So. Da passiert halt gar nichts, ne?
Aber
so.
Ich glaube, genau, aber das könnte halt wieder ein Fraktal sein für das, was wir gerade eben die ganze Zeit erzählt haben mit Xalatas, sieht die Übermacht der Leere aus, also wie ein Heimatplaneten, und muss dann den vollen Zorn des Lichts anrufen, um überhaupt irgendwas machen zu können. Und genauso Tyrallion rastet jetzt komplett aus. Er hat sich erst noch wieder beherrscht, weil er gesehen hat, oh, er hat außer den Arathor geschlagen und sowas alles. Aber jetzt, wo er Aleria verliert, wo er sieht, er keine Chance gegen Xalatas, denkt sich Tyrallion, ach komm, fuck it, ich mache alles, was notwendig ist.
Wir haben auch immer noch nicht drin, dass er weiß, dass Lothraxion tot ist. Vielleicht kommt das in der heutigen Kampagne, ich habe sie noch nicht gespielt. Es gibt ja heute wieder ein Kampagnenkapitel zum Auftritt der leeren Festung. Kann sein, dass es damit
drin ist. Ja, das habe ich heute auch noch nicht geschafft, ja.
Also vielleicht weiß er es dann schon, aber das ist ja so viel, ne?
Boah. Ja, ich hab noch eine Idee. Also, Aleria wird, beziehungsweise der Naru wird durch die Klinge des Schwarzen Imperiums abgesaugt, ne? Was nochmal unterstützt die Hypothese, die wir schon mal vor langer Zeit hatten während Shadowlands, dass Xalatas eine Gram-Klinge ist, also die Klinge des Schwarzen Imperiums. Ja. Möglicherweise wurde nicht nur Lura von Aleria absorbiert, sondern auch ein Teil von Aleria.
Ja.
Und dieser Teil von Aleria ist jetzt im Dolch. Nicht komplett Aleria, sondern ein Teil von Aleria. So wie bei Sylvanas das war mit Frostgram.
Ich will ganz woanders hin.
Dieser Teil von Aleria, der jetzt im Dolch ist, ist in dem gleichen Dolch, in dem auch Ensof ist. Und Ensof war dabei, als man Xalatas das erste Mal gefangen genommen hat. Also wird Ensof Aleria einen Deal vorschlagen. Ensof verrät Aleria, wie man Xalatas gefangen nehmen kann. Im Gegenzug will Ensof befreit werden.
Nein, der Punkt ist, Ensof wollte, er wollte in den Dolch. Ensof wollte in den Dolch. Kann natürlich sein,
Xalatas auszuweichen, auf jeden Fall.
Um Xalatas auszuweichen oder weil er wusste, dass wir ihn weglasern werden. Das kann natürlich sein, um zu überleben. Aber was ist, wenn Aleria zurückkommt aus dem Dolch, und das ist auch geplant, dass sie zurückkommt, auch von Xalatas, aber sie trägt etwas in sich.
Aber das Ding ist, ja, das kann auch sein. Also ja, dass sie zum
Körper wird, Avatar wird.
Genau.
Ähnlich Medivh-mäßig sowas.
Das Problem ist, es kann immer nur ein Teil von Aleria sein, oder nicht? Weil nachdem Lura absorbiert worden ist, ist Aleria noch da. Und wir sehen ja auch Aleria dann in die in diesen Düsterbrunnen stürzen, zusammen mit Tuaralion. Also ja. es kann höchstens ein Teil von Aleria sein. Wir müssen auch noch mal kurz zurückspulen. Haben wir jetzt gerade so ein bisschen übersprungen. Du hast das jetzt kühn behauptet, ich glaube auch, du hast recht. Ist das denn wirklich die Klinge des Schwarzen Imperiums? Man kann natürlich auch behaupten, Xalla hat die Klinge neu schmieden lassen. Es ist nicht dieselbe Klinge, sondern die gleiche. So.
Ja, naja, also. Kann sein.
Ist möglich, wir haben ja im Leeren Sturm auch diese Questreihe, ich glaube, das ist da oben in diesem PvP-Gebiet, einer der wenigen PvE-Quests in diesem PvP-Gebiet, wo man eine Gram-Klinge mithilfe der Dromana schmiedet.
Mit Decimus.
Genau, und das könnte, nee, ich glaube, das macht doch ein anderer. Macht das nicht?
Ist das ein anderer? Ja, kann sein.
Das macht ein anderer, meine ich. Ist auch egal. Aber das zeigt so, okay, vielleicht ist das extra da drin, damit sie zeigen, die können theoretisch solche Dinge erschaffen. Und dann hat Xalas gesagt, hey, ich brauche noch mal so einen Dolch, egal wofür, macht mir einen neuen davon. Also es gibt die Option, das ist nicht die gleiche Klinge. Oder dieselbe. Nicht dieselbe, sondern nur gleich. Nicht dieselbe. Ja. Ich denke trotzdem, dass es dieselbe ist, weil es wäre, aus meiner Sicht, das nur verwirrend. Ja, weil, okay, ich kann das erklären und ich glaube, jeder checkt das, wenn ich das erkläre, aber niemand würde es so interpretieren. Jeder, der das dann sieht, denkt sich, das muss dieselbe sein. Ja, ja, der kommt dann auf die Gedanken, nee, das hat sich jetzt einfach nur das Gleiche von nochmal neu geschmiedet. Und es macht irgendwie auch dieses Epische weg, weil das bedeutet ja, hey, dann können wir ja einfach neuen Ashbringer machen, dann können wir einfach neuen Frostgrar machen oder so. Diese Waffen müssen ja einzigartig sein. Das ist ja der ganze Clou an der Geschichte. So.
Voll, bin ich dabei.
Ne? Also das muss dieselbe sein. So, jetzt ist die Frage, wie kommt sie daran? Keine Ahnung.
Ashara.
Wahrscheinlich Ashara, ja, ist gut. Das Ding ist, Furorion schneidet den Körper von Enzoth auf. Es gibt eine Explosion, der Dolch ist weg. Wo er hin ist, manche Leute sagen, Nobel ist zum Beispiel dieser Ansicht, der Dolch ist explodiert. Und darum gibt es auch diese leeren Explosionen. Und seitdem hat er nicht mehr existiert. Entsprechend müsste Nobel jetzt der Auffassung sein, also wurde der Dolch neu geschmiedet. Ich sag, nee, die leeren Explosion kommt halt einfach durch die Kräfte, durch das Aufspringen des Panzers und darum ist die leeren Explosion entstanden und der Dolch ist sonst wohin geflogen. Hat dann aber niemanden interessiert, weil die Heldengruppe und Furorion und so weiter, die wollten jetzt Enzoth besiegen. Wo der Dolch erstmal hingeflogen ist, war in dem Moment nicht mehr relevant. Und den hat dann meinetwegen Ashara gefunden oder Xalla selbst oder weiß ich nicht, irgendeinen leeren Diener und Xalla ist da halt wieder rangekommen. Ich wünsche mir, dass sie noch erklären, wie sie da rangekommen ist.
Ja, bestimmt.
Fände ich gut. Ja, bestimmt. Ich fände es doof, wenn es keine Erklärung dafür gibt. Und wir einfach wieder akzeptieren müssen, oh, der Dolch ist jetzt wieder da. Das hatten wir schon an manch anderer Stelle mit den Säulen der Schöpfung und so. Die sind auf einmal weg, dann wieder da und irgendwie wird nicht erklärt, wie die von A nach B kommen und so. Mhm. Ich hoffe, sie erklären es. Aber ja, ich würde auch davon ausgehen, dass es derselbe ist. Außer du sagst jetzt, nee.
Nee, doch, das ist derselbe. Definitiv, wie sie herangekommen ist. Ich denke, das werden sie auch nochmal erklären. Kann man eine Menge mitmachen. Vielleicht, indem man halt Ashara bringt.
Ich finde, das wäre auch gut, die Naga jetzt nochmal zu bringen. Ja. Weißt du? Weil aktuell sind die Naga halt da. Hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Folge besprochen.
Ja.
Und sie machen da irgendwas, was halt nicht so wichtig ist. So. Und dann wären sie jetzt wieder drin mit was Wichtigem, wenn du verstehst.
Ja, sie kommen ja im nächsten Patch auch nochmal. Also es ist jetzt nicht lore-technisch, aber es ist, weil ich eine Feature-Vorschau schon gemacht habe für den nächsten Patch. Mhm. Wir kriegen so ein, sagen wir mal, die Beutejagd gepaart mit Tiefen. Und da eben da, wo die Naga sind. Und dort arbeiten sie dann jetzt halt im Festen mit der Lehre zusammen, um quasi den Angriff auf Quel'Thalas nochmal zu verstärken. Also ja, da kann man natürlich dann Ashara irgendwie bringen. Gerade auch, weil das Model aus dem Palast-Raid, wo Ashara ja nochmal Boss ist, da auch wieder oft vorkommt, dieser fliegende Auge-Tentakel mäßig. Ja.
Die passen halt perfekt rein. So. Ja. Erstens, weil, also die Naga, das ist grundsätzlich, die sammeln gerne Artefakte. Das ist ja einer der Hauptdinger, wenn wir mit Nagern zu tun haben. Ja, darum halt, passen die schon gut da rein.
Macht.
Ja.
Der Point
und Ashara hier, war ja schon mal der Überbringer vom Dolch, also, ja.
Der Point ist jetzt, wo geht, also, das Cinematic, in-game Cinematic, erstmal muss ich sagen, es ist, Midnight macht halt, ich lobe zu viel Midnight, das ist echt scheiße, das ist schon echt dumm. Aber für ein Raid Cinematic war das mal wieder ein anspruchsvolles Raid Cinematic, finde ich, muss ich sagen. Also, es macht ja Bock auf den nächsten Raid. Haben wir seit
lange nicht gehabt.
Genau.
Die letzten waren
gerade bei den ersten Raids
nicht so cool.
Gerade beim ersten Raid, klar, DF, klar, da ist Raza dann dann Iridikon ausgebrochen und so. Aber war halt auch nicht so, war so übertrieben nichts sagen. Das war jetzt so, boah, ja, gib mir jetzt bitte den nächsten Raid. Jetzt geht's los, so, ne? Jetzt ist Party, Alter. So, das war schon sehr mächtig. Aber, der Punkt ist jetzt, okay, sie hat die Barriere durchbrochen, Azeroth ist jetzt frei angreifbar, also sie kann jetzt anscheinend dann mehr rüberschicken oder so, weil der Brunnen da nicht so gegen agiert, sondern sie kann jetzt frei die Armee rüberjagen, wie auch immer, und kann Azeroth direkt angreifen.
I guess. Vielleicht, ja.
Ja,
das wir ist, wissen. Genau, da ist tatsächlich für mich auch so eine leichte Verwirrung.
Ja.
So, okay, was soll das Ganze, ne?
Wir wissen ja auch, also, der Endboss, also erstmal wird, das ist auch so geile Lore, by the way, wer schon mal auf der Insel von Quel'Danas jetzt unterwegs war, da kann man ja auch hinlaufen, da gibt's das Ei von Beloren, das ist das letzte Ei von Allah, ne? Allah ist ja der, den wir in der Festung der Stürme weggeballert haben. Und der
Phönix, ja.
Genau, der Phönix, das ist das Ziehkind von Silbermond. Das sind, also der Schutzpatron von Silbermond war Allah. Und Beloren ist eben der, danach der Schutzpatron gewesen, ist aber im Kampf gestorben, als jetzt angegriffen wurde im Quel'Thalas. Und hat sich dann wieder ins Ei zurückgezogen, wie man es immer kennt. Und jetzt wartet man eben auf die Rückkehr. Und der kommt ja als erster Raid-Boss zurück in Marsch auf Quel'Danas, das wissen wir schon. Und ist halt halb Leere, halb Licht, weil eben der Sonnenbrunnen zum Düsterbrunnen geworden ist. Finde ich cool. Interessanter ist, dass wir danach ja gegen Lura kämpfen. Das wissen wir ja schon.
Mhm.
Die ist der Boss.
Ja.
Weil wir den.
Ich würde auch. Brunnen, genau, weil Lura den Brunnen quasi auch in die Leere wieder stürzt, würde ich ja, ne? Also das sind ja ihre Kräfte quasi. Mhm.
Und jetzt kommt mein riesengroßes Fragezeichen in meinem Kopf. Mein riesengroßes. Also, Xalatas macht den ganzen Bums, wirklich alles. Und wir wissen von Maria Hamilton, dass sie gesagt hat, sie muss den Sonnenbrunnen ausschalten, weil der ist die letzte Bastion, weswegen die Leere nicht auf Azeroth walten kann, weil der Brunnen sie abhält davon.
Das sehen wir ja auch in der Kampagne.
Gut, ne? Genau. Jetzt ist der Punkt. Wir gehen jetzt nach Quel'Danas. Wir verhanseln es. Wie zum Fick soll das bitte gehen? Die hat Tyrallion und Arathor mal eben kurz so gemacht. Die ist absolut mächtig. Maria Hamilton hat übrigens in der gleichen Aussage auch ganz klar gesagt, dass Xalatas gerade das wohl mächtigste Wesen ist, gegen dem wir überhaupt gegenüberstehen. Also sie ist absolut brutal mächtig. Und sie hat so viel gemacht. Und wir können jetzt den Brunnen dann umkrempeln?
Es gibt, also ich weiß etwas, da weiß ich nicht, ob du das weißt. Es gibt ja einen Postdialog in dem Sanktum des Lichts. Weiß nicht, ob du den kennst.
Postdialog, Sanktum des Lichts.
Ja, jetzt also nach dem Cinematic. Ja, also wenn du den Raid Cinematic gesehen hast, gehst du zum Sanktum des Lichts, da wo Lortimer und so weiter steht. Nee. Und da gibt's nochmal einen kleinen Dialog.
Den kenne ich nicht.
Okay. Dort redet Arathor mit Lortimer. Und Lortimer sagt, fuck, wir haben verloren, was sollen wir machen?
Ja, sagt ja auch also Umbridge in dem Cutscene. Ja.
Genau, das ist das, was du quasi gerade gesagt hast. So, und Arathor sagt, nein, das stimmt nicht. Wir können noch mobilisieren und dagegenhalten. Und dann sagt Lortimer wieder, Herr Widen, die Streitkräfte des Lichts quasi sind alle besiegt. Und dann sagt Arathor, ja, aber es gibt ja noch mehr Armeen. Sprich, wir holen irgendeine Streitmacht, die nichts mit dem Licht zu tun hat.
Armani.
Wen, weiß ich gerade nicht.
Aber das wäre
die Titan,
lächerlich. Armani.
Die Titan. Es gibt noch eine richtig dumme Sache. Nämlich, und jetzt halte ich fest, ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam, eigentlich finde ich, das stimmt nicht, aber das hat Nobel so ein bisschen gesagt und ich sehe das nicht so, aber ich sag's trotzdem, weil ich es von ihm habe. Was mit der Horde? Ich persönlich halte das für Blödsinn, ja, weil wir sind die Horde und ja, die Allianz. Genau. Die Spieler sind Horde und Allianz. Ja, ja. Nur weil jetzt Thrall da nicht ist und Bane.
Ja, ja, wir sind trotzdem.
Come on, so. Ja, ja, wir sind Horde und Allianz. Wir sind und ja schon da.
Super viele Paladine, ja, Streiter des Lichts sind da. Alles gut. Wir sind schon längst da. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Der Point also ist, ich sehe zwei Möglichkeiten. Allein wegen, weil ich weiß, wegen Patch 05, Yamani. Wir haben oben, auch jetzt schon im Live-Game, hast du, da wo der Handelsdistrikt ist, da, wenn du da Richtung Sonnenbrunnen guckst, rechts oben, ist eine Amani, also eine Offizierin der Amani schon da. Die reden auch darüber, nur, dass sie unterstützen wollen und so weiter und so fort. Das heißt, es optional ist, wir kommen mit den Amani-Trollen, mit Zul-Dingsbums. Das würde dann auch den Plot aufmachen, warum ihr Bruder dann schaffen würde, den weil er auch sagt, ey, ich will auch unterstützen, nicht nur meine Schwester. Er ist aber dann dumm, lässt sich von Xalatas leiten und holt den Kritrix, weil er dacht, ja, es ist unsere Macht, mit der schaffen wir, Xalatas wegzuhauen. Ja. Und wir nehmen die Amani. Da würde ich aber lächerlich lachen, weil, Bruder, wer sind die Amani? Wer ist das? Was wollen wir mit denen? Wir hatten die Armee des Lichts da oben, die, was wollen wir mit den Amani? Come on, die Loa vielleicht noch, okay? Dass die Loa alle zusammen so krass mächtig sind.
Die würde ich schon als eine wertvollen Verbündeten sehen. Ja. Nicht, dass sie es alleine machen.
Aber ich sehe einen Punkt 2 viel wichtiger. Ich sehe einen Punkt 2 viel, viel, viel eher Sylvanas.
Ja, ich glaube, es ist eine Kombination. Also
Arator, weil ja.
Ne, erstens, ich glaube, er spricht sogar von Armies, also Plural, nicht eine Armee, sondern mehrere Armeen. Und das, ich greife jetzt so ein bisschen das auf, was ich von dir weiß, mit dem, dass der Darkwell ja wahrscheinlich wieder gereinigt wird, also der Düsterbund.
Ey, ich bin ganz im Ernst, ne? Wenn ich gesehen habe in den letzten 5-4 Monaten, was wir vorher alles wussten und was hinterher nicht gekommen ist, was sich geändert hat, scheiß auf, was ich da gesehen habe, was in den Daten drin ist, das muss null stimmen.
Ja.
Mittlerweile.
Aber ich halte das schon nicht für so unplausibel, dass man sagt, okay, wir holen alles, was wir irgendwie zur Verfügung haben. Das heißt, wir sagen den Trollen, ey, ist schwierig, helft uns. Wir sagen den Haranir, ey, ist schwierig, helft uns. Wir gehen meinetwegen zu den Titanenhütern, mal gucken, ob die was machen. Ich erwarte, die sagen, nö, kein Bock. Wir gehen zu Sylvanas, weil das wird im Pre-Patch aufgebaut.
Ja.
Dass sie kommt. Und dann kommt sie meinetwegen auch mit ein paar Kräften irgendwie aus den Shadowlands. Und dann trommeln wir so ein bisschen zu Sachen zusammen. Verisa fehlt eigentlich auch noch ihr großer Auftritt in der Expansion. Ich habe so ein bisschen erwartet, okay, weil sie auch im Pre-Patch eine Rolle spielt.
Ja.
Vielleicht holt sie die Überreste der Kirin-Tor. So krasse Magier und so weiter. Und dann gibt es so eine Schlacht mit so einer zusammengewürfelten Armee gegen den Sonnenborn.
Könnte in diesem großen Vorgarten sein, bevor man in diesen, ne, da wo Alonsos auch steht, wo er nicht näher dran darf, da könnte diese Schlacht stattfinden, weil die ist ja echt groß. Das ist wirklich ein sehr großer Vorhof.
Ja.
Aber ansonsten, schwierig. Der Punkt ist, was würde mit Tyrallion passieren, wenn er Sylvanas da sieht, Alter? Uiuiui.
Ja, also das ist dann vielleicht so der Sideplot, ne? Dadurch, dass man dann so viele verschiedene Kräfte und Armeen und so weiter zusammenruft, dass das halt Verrat zur Folge hat, dass das zur Folge hat, dass es halt das manipulieren kann. So kommt es dann zu dem Plot, was du meintest mit Sul-Jann und Sul-Jarrah, dass die sich entzweien, dass Tyrallion sein eigenes Ding macht und so. Und dadurch entstehen dann die weiteren Raids und weiteren Storyplots.
Tyrallion ist ja stand jetzt nicht da, ne?
Ja, das stimmt. Der müsste eigentlich im Folge dann der Reinigung des Düsterbrunnens oder so wieder befreit werden wahrscheinlich, ne?
Ja, das bleibt spannend. Oder vielleicht hat den auch irgendwer irgendwo hingeportet. Vielleicht Lothraxion?
Ja, aber Lothraxion ist ja ziemlich sicher tot.
Weiß ich nicht, aber der ist irgendwo wiederbelebt, weil wir haben den nicht in der Domäne des Lichts oder nicht in der Domäne des Nethers getötet. Also, I guess, der ist nur tot. Außer er hat wirklich das gesamte Narthosim-Sein aufgegeben, was ja wirklich scheinbar so ist. Vielleicht hat er dann auch keine Wiederbelebung.
Wer weiß, wie viel von dem noch übrig ist. Das Ding ist ja, also die Nazre-Silben, die gehen ja immer in Magie auf, je nachdem, wem sie dienen. Das ist ja die Geschichte, ne? Ja. Insbesondere Teufelsmagie, davon wissen wir am meisten. Aber die bleiben ja trotzdem immer sie selbst. Und Lothraxion ist diesen Schritt weitergegangen. Der ist so licht geschmiedet. Der hat ja auch die Hörner abgeschlagen bekommen und sonst was. Vielleicht kann man bei ihm sagen, der existiert in dieser Sicht gar nicht mehr. Der war schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden einfach nur noch eine Hülle, die durch Licht kontrolliert wurde.
Das kann sein. Andererseits kann das natürlich sein, komm, du musst dir vorstellen, während dieser Angriff, dieser Cinematic stattfindet und die Leere durchbricht, haben wir ja trotzdem unsere krassesten Banger an diesem Sonnenbrunnen gerade stehen. Da steht ein Wählen, da stehen alle. Das heißt, auch irgendjemand kann da einfach die zwei rausfischen und gesagt haben, der hat die da und da schnell hingeportet oder so. Und da liegen die halt erstmal im Arsch. Kann ja auch sein.
Absolut wählen oder so.
Ja.
Oh. Wählen könnte auch noch die Drenai alle aus dem Universum zusammenrufen oder die Erre da, wie auch immer, wie sie
Armee des Lichts. Ja, ist ja auch witzig, dass sie extra geredet haben. Aufgrund dieser Strahlung kann die Xenne da nicht kommen. Das finde ich so gut, dass sie das mit reingenommen haben. Ne? Das ist unglaublich gut einfach.
Das ist ja die gleiche Erklärung, warum die Drachenaspekte bei TWW nicht gekommen sind.
Das ist echt wichtig. Das ist wirklich wichtig. Nee, aber ja, die trotzdem können natürlich jetzt die ganzen Drenai kommen, auch die Ereda und sowas alles, die Roten und
so. Da kommen die auch einfach nur verzögert an, wegen der gleichen Erklärung. Die können nicht mit ihren Dimensionsschiffen oder so direkt nach Silbermond kommen, sondern die müssen zwischenparken in der Exoda und müssen sich mobilisieren und mit dem Schiff fahren, genau.
Also ich sehe, der Punkt ist, das riesengroße Problem, was ich jetzt gerade sehe, ist, in 2 Wochen kommt dieser Raid. Diese Kampagne, wir haben heute den nächsten Teil. Wer weiß, ob wir nächste Woche kriegen, wahrscheinlich dann auch nochmal einen Teil. Die sind auch die ganze Zeit nicht benannt. Das ist auch so unglaublich geil. Ne? Diese 2 Teile sind durchgehend nicht benannt, im Englischen wie auch im Deutschen nicht. Du hast, wenn du das Kapitel auf der Weltkarte aufmachst, sind da 2 Lücken, wo wir nichts wissen.
Ja, das sieht fast aus wie ein Bug.
Es ist kein Bug und ich weiß auch tatsächlich, also zu 95% wissen wir, warum es so ist. Nicht, damit wir beide es nicht lesen können. Weil, hast du den Dateinamen, können wir meinen. Data meinen. Mhm. Und den haben wir nicht. Wir haben absolut keine Ahnung, was da passiert. Ich weiß nicht, ob er im Erfolg drin ist. Also es gibt ja auch einen Erfolg, ne? Schließt die ganze Kampagne. Es kann sein, dass da der Name drin ist, dann ist das hinfällig. Aber vielleicht sollst du nicht so krass auffallen. Aber trotzdem, wir können nicht nächste Woche eine so krasse Kampagne haben, dass wir in einer Questreihe oder in einer langen Questreihe Sylvanas holen oder wahrscheinlich die Nachtelfen alle kommen. Weil die haben wir jetzt kaum gesehen. Die Nachtelfen kommen in großer Anzahl. Die haben mit noch eine größte Armee wahrscheinlich. Und
da bin ich mir nicht so sicher, aber ja.
Ja, von dem, was noch übrig ist so. Ne? Also sie sind jetzt noch nicht mit rangerückt von den großen Armeen. Sind diese jetzt noch nicht groß aufgerückt.
Dieser Schaff von der Loon ist relativ abwesend. Genau. Obwohl sie ja eigentlich auch zum Licht gehören, das stimmt.
Und die mobilisieren sich vielleicht gerade noch. Und die kommen, okay? Und dann muss ja, und das muss, ein Arator mit einer Chandris reden und sagen, du musst jetzt Sylvanas erlösen. Du musst jetzt Doritor sagen, deine Aufgabe ist erledigt. Ansonsten kann sie nicht kommen. Die muss über Chandris kommen. Und Chandris muss diese Entscheidung treffen und das wird einen Impact haben wie Sau. Ob Mutti dahinter steht, ob nicht, muss sie spontan treffen.
Du hast recht, das wäre auf jeden Fall ein möglicher Plot. Ich fände es interessanter, ich weiß, das Wunschdenken, ich glaube, das bekomme ich nicht, wenn man sagt, scheiß auf die Nachtelfen.
Ja.
Dass man sich einfach
die über haben die in Dragonflight sehr viel gekriegt, ja.
Genau. Vor allem, weil die Leute wollen doch angeblich wieder Horde gegen Allianz. Ja. Komm, scheiß auf Tyrande, scheiß auf die Nachtelfen, scheiß auf Doritor. Wir holen einfach Sylvanas, weil wir wissen, wir sind sonst gefickt.
Ja.
Ich fände das viel besser als, wir müssen jetzt wieder vergeben und vergessen und zusammenhalten.
Und also, weißt du,
ich finde das ab und zu in Ordnung und ab und zu auch logisch, aber wir dürfen nicht jetzt jedes Mal diesen Weg gehen. Wir müssen ab und zu auch ein bisschen Hitze, ein bisschen Konflikt, ein bisschen Drama drin haben. Ansonsten wird es irgendwann ein bisschen so, was soll das überhaupt noch mit Horde und Allianz? Lass uns
weißt
einfach,
du,
weiß ich nicht, Holjanz nennen ab jetzt.
Weißt du, was dann das Krasse wird? Sylvanas kommt da nicht einfach alleine mit Nathanos. Sie kommen mit ihren Loyalisten. Das, was sie uns immer heimlich schon so nebenbei gesteckt hat, sei es bei dem Windläuferturm, als sie Sawfang weggeballert hat, sei es jetzt, wo wir sie in den Shadowlands besuchen, dieser, oder wo die Untoten-Questreihe, wo Loyalisten ja nochmal ein extra Ding gekriegt haben, ne? Wo sie immer sagt, ich hab euch nicht vergessen. Das macht sie uns so deutlich klar. Sie hat Loyalisten am Start.
Aus meiner Sicht passt das auch zu den Gesprächen, die du hast im Sanktum des Lichts zwischen Thorarion und Lortimer und so. Da ist ja diese Spannung wieder da zwischen Horde und Allianz. Und das fand ich so geil, dass das wieder da war. So, die wissen, okay, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Und war eigentlich gar keinen Bock, wir hassen uns. Und es gibt auch die ganze Streit und so. Und dass das auch hier und da eskaliert. Und dass das vielleicht auch einer der Grund 300 ist, warum Thorarion keinen Bock mehr hat. So, die Liste wird immer voller.
Ja, und vor allem, durch. Und stand auf diesen Dingern, kommt jetzt dann, wir holen eine Sylvanas und wir holen halt, also man denkt, wir holen eine Sylvanas, vielleicht noch einen Nathanos, und damit die uns helfen. Und dann steht da in Silbermond Sylvanas mit einer Mini-Armee oder Elite-Armee von Loyalisten, Waldläufern, dunklen Waldläufern, wie auch immer. Und alle erstmal so, fuck. Hilft uns jetzt gerade zwar sehr, aber shit. Die ist ja doch anders.
Wenn man jetzt anders denkt und so, okay, was ist, wäre für die Blutelfen am interessantesten, finde ich, gibt es noch einen zweiten Charakter, den wir holen könnten. Keltas. Und ich weiß, das klingt wild, nämlich. Nee, Keltas auch, ja, stimmt. Aber ich dachte an Dathremar.
Ach du heilige Scheiße.
Boah! Weil er
das vielleicht Umbridge noch eine weitergeht.
Ja, weil er vielleicht einer der wenigen ist, auch wenn man erstmal denken könnte, es ist nicht in seinem Interesse, aber vielleicht kriegt man irgendwie einen Deal hin, der vielleicht wirklich versteht, was da mit dem Düsterbrunnen los ist.
Ja, voll. Dathremar und Umbridge, ich meine, das könnte Umbridge machen, ne? Umbridge könnte sagen, ey, so, ich habe dir die ganze Zeit was nicht gesagt, Bro, aber ich weiß, wo Dathremar ist und ich könnte ihn zurückholen und wir könnten ihn gebrauchen.
Das würde ausrasten. Das würde die Geschichte rund um die Blutelfen halt noch interessanter machen in Bezug auf Dathremar. Weil aktuell ist Dathremar einfach nur ein trotteliger Verräter. Und das würde ihn nicht rehabilitieren, aber es würde das, wie sagt man, die Beziehung, das Bild von ihm richtig kompliziert machen für die Blutelfen.
Aber was halt auch sein kann, ist Keltas, ne? Boah, du musst heute die Quest noch spielen zur Freischaltung von Albtraumbeutejagd. Ey, Astaloth dreht komplett durch. Der dreht komplett durch. Der dreht so durch, ne? Und du. Bin ich raus? Bist du raus? Wer ist raus? Ist einer raus? So, einen Moment mal kurz. Er hört mich nicht mehr. Ja.
Okay. Ich war gerade im AFK-Channel, sorry.
Ja, weil die ganze natürlich Dingsbums. Ich war ja anfangs der Meinung, dass Astaloth ein Diener Denathrius sein könnte oder selber Denathrius oder sowas oder hastig gesehen sein könnte oder ein Onathrism oder so. Aber mit dem kommt es immer mehr rüber. Kann natürlich immer noch ein Onathrism sein. Vielleicht hat Keltas sich einen unterm Nagel gerissen, wer weiß. Aber es kommt ganz stark rüber, dass, also er redet schon so, ne? Irgendwann werden wir den Sonnenbrunnen gar nicht mehr brauchen. Wir haben dann unsere, was weiß ich was, Magie, Blutmagie und so. Oh, wenn wir den halt dafür benutzen, Astaloth dafür benutzen, die Blutmagie dafür benutzen, krass, das wäre mega geil.
Ja, er würde die Blutelfen auch wieder mehr dahin bringen, wo sie waren, bevor sie Diener des Lichts wurden, ne?
Genau.
Das ist die Macht nutzen. Bevor sie ist. Ja. Und du hast ja schon im Volk der Blutelfen, das haben sie ja auch etabliert, jetzt aus nicht nur mit Astralor, sondern du hast ja auch in der Mördergasse diejenigen, die halt immer noch die alten Pfade mit Teufelsmagie und Artefakten und so weiter verfolgen.
Ja. Trotzdem muss ich sagen, ist das so zu kurz einfach. In 2 Wochen geht der Raid auf.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, was da passieren soll.
Ja. Oder der Raid. Also es gibt auch noch eine andere Lösung, aber die dann wird Xalatas halt noch, also keine Ahnung. Will Xalatas so ein Hin und Her? Ja. Ist das Teil des Plans? So, ne, dieses ey, ich greife euch an, ihr werdet vernichtet, dann habt ihr wieder Hoffnung, dann werdet ihr wieder niedergeschmettert, dann werdet ihr wieder Hoffnung. Also, dass sie bewusst immer gewinnt und wieder verliert. Dass es bewusst ihrem Plan gehört. Um Hoffnung weil zu sie, schüren. Um Hoffnung zu schüren, um Hoffnung zu töten?
Um alle anderen ranzuholen. Weil
ja.
So mobilisieren also, wir, kann wieder ein Teil weg. Mobilisieren wir weiter, kann wieder ein Teil weg.
Ja, weil also der Gedanke ist ja, wie verliert ein Mensch Hoffnung? Verliert ein Mensch Hoffnung, weil ihm was Schlechtes widerfährt? Oder verliert ein Mensch Hoffnung, weil seine Hoffnung immer wieder zerschlagen wird?
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Was hältst du, warte mal, wo du jetzt auch Hoffnung sagst, so, was hältst du davon, dass die Arati kommen?
Die sind ja schon da.
Naja, ein paar. Wenig. Die richtigen Arati.
Ja, aber so. Nee, das fände ich lame.
Ja,
genauso mit Armee des Lichts. Also, so, ey, wir machen das gleiche wie vorher, nur mehr.
Ja. Nee. Jetzt muss. Keine Ahnung.
Ja, also es muss irgendwie was anderes kommen.
Sylvanas fände ich eigentlich noch zu früh. Passt jetzt irgendwie, aber ich fände sie eigentlich viel zu früh, weil sie raubt dann, sie nimmt halt Showlight von sich, die gerade Tyralion und Arathor noch brauchen.
Also was sie machen könnten, und das fände ich doof, wenn sie das machen, der Raid kommt. Und der Raid ist der Raid. Und parallel erscheint eine Questreihe. Und die Questreihe ist sehr lang und erscheint plötzlich über Wochen und ist ein Prequel zum Raid. Weißt du, was ich meine? Dass sie die Reihenfolge tauschen. Also, nee, dass sie den Raid nicht vorwegnehmen.
Nee. Nicht, wie sehr sie gerade auf Lore und auf das Narrative achten. Allein schon bei den World Quests, das finde ich so insane, dass du hast ja World Quests.
Ich erinnere mich halt an diese Argumentation aus Karesh, weißt du, wo sie gesagt haben, yo, die Innie ist nach dem Raid und so.
Ja.
Und da haben wir auch schon Leute so, hä, was soll das? Aber
weil ja, aber das haben wir jetzt auch. Wir kriegen ja auch zwei Tiefen, by the way. Ja. Nächste Woche, nee, heute. Heute kam eine Tiefe und nächste Woche kriegen wir noch eine Tiefe. Die danach spielen, ne?
Ja, ich hoffe, es ist nicht so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Blizzard Narrative opfert, um Spieler zu befriedigen, die immer neue Raids und neue
Dungeons wollen. Dann hat die den Raid gleich ganz am Anfang gebracht.
Ja, auch aber für so Raid, strecken sie schon.
Raids von World First. Nein, ja, ich kann ich mir nicht vorstellen.
Aber es ist doch viel sinnvoller, das auf längere Zeit zu strecken, aus Blizzard-Sicht. Also nicht ja, so weit strecken, dass die Leute sich beschweren, aber so weit strecken, dass sie schon mehrere Wochen füllen.
Naja, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, wirklich nicht. Also es muss irgendwas, ich denke, es muss irgendwas sein oder es muss irgendwas kommen um den Brunnen. Ich kann nicht verstehen, also so oder so, selbst wenn, wir holen Sylvanas, wir holen, keine Ahnung, super krasse, heftige Gegner. In den Illidan wird zum Beispiel niemals kommen. Titan oder so. Also alles, was uns tatsächlich helfen könnte, eine Xalatas zu besiegen, wird nicht kommen können. Fertig. Soweit können wir schon mal.
Können nicht oder wollen nicht.
Können nicht, wollen nicht, so. Nicht in der Zeit. Geht nicht. Das heißt, trotzdem werden wir den Sonnenbrunnen wieder ummodeln. Und das wäre so lame, weil dafür hat Xalatas die ganze Zeit gearbeitet. Außer Xalatas hat bereits das, was sie will.
Pass auf, es gibt eine Lösung, wie wir alles miteinander harmonieren, aber die wäre drastisch. Und zwar, wir haben jetzt gerade nicht die Streitmächte, um Xalatas so zurückzuschlagen, wie wir es normalerweise tun würden. Mhm. Normalerweise heißt, wir laufen rein, töten alles und gehen wieder raus und alles ist gut. Wir haben nur so viele Streitkräfte, dass wir reingehen können mit erheblichen Verlusten. Sprich, Velen stirbt, Anduin stirbt, keine Ahnung, Arathor stirbt. So wir verlieren richtig viele Leute, weil wir einen verzweifelten Angriff machen. Wir gewinnen, aber wir verlieren irgendwie mehrere lordträchtige Charaktere.
Mm, ja, das heißt, der Verlust müsste am Ende wirklich brutal sein. Also wirklich.
Ja, weil wir einfach die Reste reinwerfen, die wir haben.
Ja.
Und die reichen auch, um zu gewinnen, aber nur unter erheblichen Verlusten.
Also ja, das sehe ich, weil Maria Hamilton ja auch ganz klar gesagt haben, es werden viele sterben, es werden richtig viele sterben. Das hat sie, by the way, am Anfang vor TWW, oder also nicht am Anfang, weit vor TWW auch gesagt. Und dann gehen wir da hinaus, dass das auch von Anfang an geplant war, in TWW dann natürlich nicht gekommen ist, weil TWW ja anders dann erzählt wurde. Das heißt, sie hat zweimal explizit gesagt, es werden richtig viele sterben und es richtig heftig werden sterben. Das kann auf dieses Ereignis natürlich bezogen sein dann und dass wir am Ende in zwei Wochen echt viel verlieren werden. Oder aber, wir schaffen es, den Naru dann umzumodeln und wir schaffen es, den Sonnenbrunnen zu reinigen und, weil Xalatas schon das hat, was sie wollte. Sie hat den Sonnenbrunnen zum Düsterbrunnen gemacht und ist dann über den Düsterbrunnen vielleicht rein in Azeroth rein. Oder wo auch immer, oder ja, was auch immer sie wollte,
ich find sogar,
hat sie schon geschafft.
Das finde ich geil. Die Idee, die ich gerade, also die ich gerade so geäußert habe, so je länger ich drüber nachdenke, ich ganz geil. Also ich weiß, dass die Leute ausrasten werden. Ich glaube, Reddit brennt dann, aber ist ja egal. Lass Reddit brennen, dann, brennen, dann ist WoW wenigstens relevant.
Genau, Content.
Ja, ich fände das gar nicht schlecht. Vor allem mit dem Velen weiß man eh nicht, wo man mit dem hin will, nee, in der Lore, außer er kümmert sich um die Erde da. Lass den sterben, lass den einfach. Meinetwegen nimmt der da irgendwie 5000 leeren Elementare mit, wenn der stirbt, aber er stirbt.
Ja. By the way, haben wir einen Charakter, der wirklich kommen könnte, also wo man sagen würde, das wäre nicht komisch, wenn der innerhalb dieser 2 Wochen kommt oder wie auch immer, der mächtig genug ist und der alles aufhalten könnte. Ja, Medivh, wenn der kommt, ja, dann
ist halt... Es gäbe nur Medivh.
Ja, wenn der kommt, dann könnten wir reden.
Ja, aber das Problem ist, wenn es darum ginge, Medivh zurückzuholen, würde man... Ja, ja, und man würde über Khadgar gehen, glaube ich. Also,
kann ja nächste Woche jetzt, passieren, so ist nicht.
Ja, aber bisher hatte Khadgar noch keinen Auftritt und das sagt für mich eher unwahrscheinlich, so weißt du.
Verstehe ich. Aber da das wäre eher
Astralor Keltas, aber auch Keltas, warum sollte Keltas in der Lage sein, Xalatas aufzuhalten und wählen nicht?
Ach, Quatsch, überhaupt
nicht. Ne, keine Ahnung, sorry, das wählen keinen Sinn. So.
Also guck mal die an, die um den Kreis um den Sonnenbund stehen. Das ist das Mächtigste, was wir gerade zu bieten haben.
Ja.
Also absolut das Mächtigste. Das ist heftig. Also,
wir haben da ja alles versammelt, so, ne? Klar, es gibt immer noch ein paar andere mächtige Charaktere, wie Sylvanas und so weiter. Aber wir haben da schon viel versammelt.
Wir haben
so
schon heftig da was stehen. Also, sorry, allein wählen Kalia, Anduin. Es ist brutal. Also, Kalia würde ich gar nicht unterschätzen. Die ist strong. Ja, I guess. Die ist wirklich strong. Und dann ganz viele andere. Plus, die können das Gleiche tun, wie die Wächter tun früher. Ich gebe dir mein Licht und du hast verstärktes Licht und du bist noch krasser. Allein das ist halt so brutal. Aber ja, Medivh wäre wirklich ein potenzieller Kandidat, gerade weil er ja immer angeteased wurde seit Dragonflight, ne, mit dem Set, dann die Mounts und so weiter und so fort. Es gab immer wieder Anteaserungen zu einem Medivh. Plus der neue Loading-Screen von Karazhan. Ding ist,
wenn du anders über Medivh nachdenkst, ne? Medivhs Lore ist streng verknüpft mit Sargeras.
Ja.
Das heißt, eigentlich müsste man ihn zurückbringen, wenn es um Sargeras geht und nicht, wenn es um den Düsterbrunzen geht.
Ja, aber vielleicht geht es ja auch in Zukunft um Sargeras.
Ja. Aber Last ich hätte Titan. Ihn. Also
ja, irgendwann musst du jetzt, glaube ich, wenn Midnight, wenn in Last Titan wirklich, ich denke sowieso, Xalatas wird in Midnight nicht weghauen, auf gar keinen Fall, dafür ist die viel zu krass. Die wird der Endboss von der World Source Saga sein, auf jeden Fall. Und dann musst du ja langsam aber sicher jetzt schon mal anfangen, dahin zu arbeiten. Das haben wir in TWW gar nicht gemacht. Und du musst langsam anfangen, die krassesten der krassesten auf den Punkt zu bringen. Und wenn ein Medivh.
Aber da sind ja eigentlich. Ja,
da muss der jetzt anders kommen.
Ja, du hast. Ja, jetzt nicht. Muss nicht.
Also langsam.
Für mich kann der in The Last Titan kommen.
Na.
Und das ist immer noch absolut verträglich. Ich würde Last Titan anders einläuten. Ich würde über Odin oder Tyr gehen.
Ja,
das ergibt für mich viel mehr Sinn. So. Und die können auch erscheinen am Sonnenbrunnen. Warum nicht? So beide. Also Tyr geht sowieso
auf jeden
als
Fall.
Sowieso als Streiter des Lichts durch. Ne? Ist ja relativ klar.
Ja.
Also, wendet selbst Lichtmagie an. Die silberne Hand findet ihn super. Und Tyr, hier gibt es auch Tyrs Garde.
Die ist ja auch da.
Genau, von daher, dass Tyr da erscheint, das könnte sogar, der muss auch nicht groß angeteasert werden, also keine Ahnung. Der kann auch einfach dann da sein.
Wir haben ja auch eine Lore-Walking-Tür, was ja possible kommen wird. Wir wissen nur noch nicht wann, kann ja sein, dass das nächste Woche freigeschaltet wird. Lore-Walking-Tür.
Ja. So, und Odin ist ja so ein bisschen der Sargeras unter den Titanhütern. Und dann kriegen wir schon mal einen ähnlichen Plot, den wir auch in Last Titan bekommen, schon mal mit Odin. Dass Odin da auch erscheint mit seinem Valajar. Der ist eine der Armeen, von denen Arathor dann sprach.
Ich weiß gerade nicht, was ich am geilsten präferiere. Wir sind jetzt gleich bei 2 Stunden. Wir müssen mal aufhören, Bruder. Wir sind schon wieder hier, mein Gott. ich will jetzt von dir, ne? Wir haben die nächsten Wochen noch so viel Stuff, das ist unglaublich geil. Also dieses Add-on bietet so unglaublich viel. Gerade Haran da müssen wir wir müssen noch unbedingt über die Wiege und über die Harani reden und über die Schrifttafeln, da werden wir auch noch reden. Aber ich will jetzt von dir als Abschluss, was denkst du, wer kommt am wahrscheinlichsten und hilft uns? Oder warum schaffen wir es, den Raid zu gewinnen? Oder vielleicht gewinnen wir auch nicht? Mach eine fixe Aussage, worauf ich dich dann festnageln kann in 2 Wochen.
Okay, und ich soll richtig liegen oder ich
sag nein, das ist scheißegal,
am liebsten haben will?
Was du haben
willst. Okay, ich mach das, was ich am liebsten haben will. Wir werfen aus Verzweiflung alles dagegen, was wir haben. Das sind Velen, Anduin, Lortimar, Arathor, Sul'Jara und die Yamani-Trolle. Das sind die Haranir mit Orvenia.
Meinst du, die sterben und alle? Oder wer stirbt alles von denen? Das ist ja das Wichtige. Ey, das ist spicy.
Okay, Velen stirbt.
Ja.
Lortimar stirbt. Sul'Jara stirbt.
Oh ja, Sul'Jara, scheiß drauf.
Und dann übernimmt Sul'Jahn die Führung der Armani-Trolle und dadurch kriegen wir Probleme mit den Armani-Trollen.
Okay, das sehe ich. Aber das sind zu wenig. Du sagst doch, da muss richtig was. Wer stirbt noch? Kalia könnte sterben, was halt richtig krank wäre, ne?
Ja.
Weil die geht gerade nicht.
Wäre man die los?
Ja, aus genau. Der Lore. Die los.
Zeit. Ich meine, ist ein bisschen lame, aber gleichzeitig wäre es auch irgendwie cool. Ferin stirbt und dadurch verliert Anduin schon wieder den Glauben.
Boah! Das wäre brutal!
Ja.
Boah! Nee, dann eher Anduin stirbt als Ferin.
Ja, man könnte noch überlegen, dass du noch so ein paar mittlere, wichtige Charaktere verlierst. So Leute wie Sonnenläufer Desko.
Ja, genau.
Ne, also so Charaktere, die schon wichtig sind in der Lore, aber die wenig Leute kennen.
Mhm.
Vielleicht noch hier, wie heißt nochmal die Tochter von Liadrin, dass die drauf geht?
Oh, Sal, irgendwas mit S.
Mhm. Es gibt auch diese Prophezeiung über sie, ne, dass sie irgendwas machen wird, worüber die Bronzenen Drachen überhaupt nicht glücklich sind.
Ja, stimmt.
Vielleicht spielt das dann auch nochmal eine Rolle.
Ja.
Ja, also ich würde sagen, so 3, 4 richtig große Charaktere und dann so ein Haufen von Charakteren, die wir beide kennen, aber die 99% der Spieler nicht kennen.
Ja, wie gesagt, allein nur Velen, der sich opfert, weil wieder dort am Brunnen in die Richtung, ist natürlich krass.
Vor allem Velen könnte seine Prophezeiung erfüllen, ne? Er hat sich an Draenor geopfert, um einen Naru zu retten, wenn du dich erinnerst. Und er opfert sich am Düsterbrunnen, um Lura zu retten.
Ja. Das kann sein. Ja, alles klar. Ja, gut. Ich würde das gerne sehen, dass wir wirklich einen Haufen dort verlieren und mit sehr vielen Toten und sehr viel Verlust den Brunnen wieder umändern. Würde auch eine Analogie zu dem, ne, wir wissen ja, oder wir haben ja gehört, ob das jetzt stimmt oder nicht, bleibt dahingestellt. Bei den Kirin Tor haben wir auch dieses Ritual gemacht, ne, als dann Dalaran Abschied genommen wurde. Jeder packt so ein Stück rein und dann gehen die Boote nach oben. Wenn das wirklich stimmt mit dem Sonnenbrunnen, jeder packt ein Stück rein und dann wird er wieder hell, könnte das natürlich sehr gut sein, dass wir da wirklich sehr, sehr viele verlieren. Also es würde dafür sprechen. Das würde ich auch sagen. Aber nichtsdestotrotz sage ich, dass Xalatas trotzdem dann schon geschafft hat, was sie wollte. Also wir haben keinen Sieg. Wir haben auch wenn der Sonnenbrunnen dann wieder ein Sonnenbrunnen ist, oder der ist ja danach kein Sonnenbrunnen mehr, sondern ein Almighty-Brunnen wahrscheinlich.
Das ist halt wirklich einfach die Frage, was will Xala, ne? Ja. Also wenn das stimmt, was ich meinte mit Azeroth Richtung Zorn bringen, geht es vielleicht wirklich einfach um Verlust. Sodass Azeroth seine Champions verliert. Und sie jedes Mal Schmerz empfindet und immer verzweifelter wird und nicht weiter weiß irgendwann.
Ja, oder sie ist am Kern.
Ausbricht.
Sie ist jetzt am Kerngehäuse, weil die konnte durch den Dunkelbrunnen, Düsterbrunnen, durch Richtung.
Die Leylinien oder so.
Ja Richtung in diese Domäne, wo eigentlich dieses Schutzgefängnis ist. Da müssen wir dann Last halten, dann auch hin. Die sehen wir dann auch nicht mehr.
Ja, vielleicht dauert das auch einfach lange. So, keine Ahnung, das ist vielleicht am Weltenkern, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das dann mit einem Schnipser kaputt gemacht ist. Vielleicht ist das so eine riesen Apparillo, wo selbst sie lange braucht. So.
Ja, genau. Also ich glaube auch, das war's dann erst beim großen Geist. Klar, die Leere greift oben an, um uns weiter abzulenken und uns weiter zu binden und unsere Kräfte zu binden und so. Aber das war's dann mit Xala. Xala ist Endboss Worlds of Saga. Und ja, weil es im Chat steht, Thrall können wir auch damit reinwerfen. Der ist so unwichtig, den habe ich nicht mal genannt. Der kann auch rein.
Ja,
wirklich.
Der kann auch sicher.
Der kann wirklich weg.
Wobei das das Problem macht, wer führt dann die Orks an? Edric ist zu alt.
Ja.
Und Thrall ist eigentlich der letzte Ork, der
Ja, aber Zappy Boy kommt wieder. Zappy Boy.
Ja, aber Zappy Boy ist ein Troll und kein Ork.
Stimmt, ja, aber der kann auch dann. Dann führen mal die Trolle, die. Egal, nee. Ja, okay. Oh, geil. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich spiele mir jetzt gleich die Kampagne oder später. Und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen.
Ja, schauen wir mal.
Schauen wir mal. Alles klar. Gut, wir sehen uns. Schauen wir mal. Schreiben wir.
Wir schauen wir mal. Ja, okay. Auch gucken, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Das ist ja auch die Frage.
Ja, das stimmt wohl. Alle da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke für den Support für den Lore Walker. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao mit V, haut da rein, peace out.
Bis denn.